Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Die wandernde Erde ist auf der Flucht vor dem Rebel Moon. Derweil heißt es für Aquaman raus aus dem Teich, denn die Queen Mary will mit irgendeinem Backhead da durch. Und der Junge und der Reihe unterzeichnen mit eiserner Kralle einen Pakt der Wölfe. Girl, you know it's true. Kino Plus. Eine schöne Bescherung, die hoffen wir euch präsentieren zu können. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zur letzten offiziellen Folge in diesem Jahr.
Mhm. Gut, dass heute du es hinten anstellst nochmal.
Heute mit Antje. Hallo. Und mit Matthias. Und ja, heute auch ein bisschen kürzer. Das hat unter anderem den Grund, wir wollen ja auch mal den Sack zumachen. Ne? Also wir sind wirklich die Letzten, die jetzt noch produzieren.
Das hat was von letzte Stunde vor den Ferien.
Ja, ja, also wirklich, der Letzte macht's Licht aus. Und die Leute wollen auch nach Hause in den verdienten Weihnachts- und Feiertagsurlaub. Ich konnte die beiden hier gerade noch mal reaktivieren und auf Knien bitten, mich heute noch mal ein bisschen zu begleiten. Denn wir wollen heute unter anderem so einen Ausblick auf eben die Wochen werfen, in denen wir nicht da sind. Denn wir haben tatsächlich schon ein bisschen was davon sehen können, aufgrund von Screenern oder vielleicht auch schon relativ frühen Pressevorführungen. Streamit wird nicht so groß ausfallen, da gibt's eigentlich nur ein großes Thema. Und ansonsten, ja, keine Panik, wir werden zwischen den Jahren da sein. Nächste Woche gibt es den ersten Teil unseres Jahresrückblicks. Ja, mit Antje, mit Andi, mit Eddie, mit Thilo und mit mir.
Und noch in erweiterter Form Steven und Tino.
Genau, Steven und Tino haben sich auch noch ein bisschen dran beteiligt. So. Und dann in der ersten Woche des Jahres wird es den zweiten Teil des Jahresrückblicks geben. Wie immer halt die Plätze 10 bis 6 und dann halt die Plätze 5 bis 1. Und irgendwo dazwischen sitze ich auch noch mit Andi hier in lauschiger Atmosphäre und wir gehen ungefähr 3 oder 4 Fernsehzeitschriften durch, um einen kleinen Ausblick auf das Feiertagsprogramm des linearen Fernsehens zu geben. Denn da gibt's wirklich eine Menge mal wieder. An Feiertagen ballern sie alle raus, was sie haben. Und dementsprechend wollten wir eine kleine Orientierung oder liefern wir eine kleine Orientierung ab. Ich glaube, die seht ihr dann am Sonntag.
Und wir haben auch noch Trailermania gemacht, wir beide.
Stimmt, wir haben auch noch einen Trailer-Quiz gemacht. Über die Filme, beziehungsweise ja, über alles, was so in diesem Jahr erschienen ist, das werdet ihr dann auch noch mal kurz vor Silvester sehen. Also ihr seht, wir versuchen, die Feiertagszeit so gut es geht zu überbrücken.
Ich wollte gerade sagen, das klingt nach ganz schön viel Aufwand für diese 4-5 Tage so zwischen.
Ja. Nein. Wir kommen ja offiziell, kommen wir am 11. Januar
wieder. Ah ja, okay.
Ja, also deswegen werden wir heute Filme bis zum 4. Januar besprechen. Mhm. Aber vorher besprechen wir natürlich erstmal das, was ihr zuletzt gesehen habt, falls es denn etwas ist, was heute nicht mit der Sendung zu tun hat. Denn es sind, wie gesagt, eine Menge Filme.
Ja, Matthias. Zweierlei. Zum einen, nachdem ich das letzte Mal ja hier war, wurde in den Kommentaren so ein bisschen über zuerst, glaube ich, die Echt-Doku gesprochen. Ja. Kim Frank. Und darüber hinaus ging es dann auch so, glaube ich, kurz um diese Viva-Doku, die in der ARD-Mediathek ist.
Ja, habe ich gesehen. Habe ich aber noch nicht sehen können.
Geht insgesamt 1,5 Stunden und ist eine irre Zeitreise. Ich bin ja, also Viva ist 1990, glaube ich, ja, dann gestartet, glaube ich. Ja. Und da gab es mich noch nicht. dementsprechend so meine Viva-Zeit war dann eher so dieses ganze Gülcan-Ding und was da alles so dann Colleen Fernandez, wie sie alle heißen. Und deswegen war es auch so super spannend zu sehen, wie das Ding gestartet ist. Und dass das ja wirklich eher so ein Guerilla-Fernsehsender war mit wir schmeißen einfach mal alles gegen eine Wand und gucken, was stecken bleibt.
Kenn ich irgendwoher.
Und es ist ein bisschen schade, dass so auf kontroversere Figuren nicht so intensiv eingegangen wird.
Nils Ruf?
Zum Beispiel. Oder er kommt für einen halben Satz zu Wort, was eigentlich auch schon meiner Meinung nach zu viel ist. Olli Pocher hat da ja auch angefangen. Aber es war, ist super spannend, es ist sehr interessant, auch die, mit was für, mit wie viel Liebe die Leute dabei waren und alles. Das ist schon super cool gewesen.
Ja, du, also am Anfang, ich meine, ich kann mich ja zur ersten Generation zählen, ne? Für uns war das halt, okay, wir kannten MTV und jetzt kommt was Deutsches, geil.
Ja.
Und ich meine, so Sachen Raab, ne? Also ich meine, das war schon damals, der hat damals schon dieses Ding, diese, also im Kleinen halt einfach das geschaffen, so etwas, worüber man halt trotzdem dann halt am nächsten Tag redet oder was halt so Thema ist, so mit so einzelnen kleinen Rubriken und so weiter.
Und dabei sind aber auch so richtig unangenehme Sachen, wie so das Interview mit dem Rödelheim-Hartheim-Projekt.
Oh ja.
Was halt wirklich richtig fies ist zum Zugucken, wo es mich wirklich schüttelt. Aber auch dann so eine Sachen, dass da Leute wie Nils Bokelberg halt mit 17 angefangen haben. Ist es halt auch heutzutage nicht mehr so richtig vorstellbar.
Nee. Gefühlt. Ja, aber aber ich find's auch cool. Er ist immer noch irgendwie da und
er führt auch schon die erste Folge.
Ja, war ja auch schon mal hier zu Gast. So, also ich find's cool, wie viele Leute sich da in verschiedene Richtungen entwickelt haben.
Es ist krass.
Christian Ulmen, ne, Colin Fernandez, Heike Makatsch.
Es ist verrückt, wie viele Leute davon auch heute immer noch in der Medienbranche unterwegs sind.
Ja.
Es ist super, super krass. Ja, und das Zweite, was ich gesehen habe, ist nicht ganz so gut gewesen, Silber auf Prime.
Ah, das da hatten wir drüber gesprochen, ne? Das ist diese Jugendroman-Verfilmung. Ist nicht so gut geworden? Ich hab's noch nicht geschafft, ich wollte mal reingucken.
Ein bisschen weiter ausholen. Ich bin nur mal Teenager gewesen, als halt diese ganzen nicht so guten Harry Potter im Fahrwasser von Harry Potter kam. Deswegen habe ich immer noch so einen Softspot für, wie heißen die alle, Eragon und so weiter und so fort. Das sind keine guten Filme, aber ich gucke sie mir trotzdem ganz gerne an. Einfach, weil es mich so zurück in diese Zeit versetzt. Und dann später dann... Man hat ja nichts. In den frühen 20ern, dann gab es dann halt die Young Adult Dystopien wie Panem und Divergent, wie sie ja nicht alle heißen. Und so seltsam das klingt, der Film ist nicht besonders gut. Aber er hat so wieder dieses gleiche Gefühl ausgelöst. Dem Thema entsprechend wahrscheinlich für eine in erster Linie deutsche Produktion ziemlich schöne Schauwerte. Also dieser Traumkorridor, durch den sie rennen, der sieht super cool aus. Und auch dann diese einzelnen Traumszenarien. Die Szenarien sehen sehr schick aus. Aber du merkst an jeder Ecke und an jeder Stelle, okay, hier hat das Buch anscheinend mehr gemacht. Aber das hat so ein wohliges, nostalgisches Gefühl in mir ausgelöst. Ich habe halt dann nur so ein bisschen quer gelesen, das Buch funktioniert ganz anders. Mhm. Da gibt es Themen drin dann, wo ich mir denke, okay, das hätte ich gerne im Film gesehen, aber dafür hatten sie dann wahrscheinlich keine Zeit. Und von dem, was man so hört, so die Leute, die Fan der Bücher sind, die hassen das Ding wirklich.
Ja?
Ja, also was ich jetzt so bei Letterboxd quer gelesen habe, das finden den richtig fürchterlich.
Schade. Schade. Ja. Also weißt du, ich meine, dass vielleicht hier Saphirblau, Smaragdgrün, Rubinrot, dass die so ein bisschen hinter den Möglichkeiten bleiben, kann ich nachvollziehen. Es war ja eine deutsche Produktion, also auch niemand so wirklich absehen konnte, dass das irgendwie auch ein Hit wird und so, ja. Aber jetzt mit einem Riesen wie Amazon im Rücken, finde ich es dann schon erstaunlich, dass das dann funktioniert oder nicht so gut aufgeht.
Also Für einen soliden Abend, wenn man die Vorlage nicht kennt, reicht es absolut.
Okay. Dann.
So, ich hatte meinen Spaß dabei. Aber wie gesagt, du merkst an jeder Ecke und an jeder Stelle, okay, es ist unrund, irgendwie Figuren werden nicht richtig ausgestaltet. Du hast eine Figur, die in der zweiten Hälfte auf einmal wichtig wird, die in der ersten, glaube ich, vorher gar nicht erwähnt wurde. Und dann dreht sich aber alles um die und das ist alles ein bisschen seltsam.
Okay, das scheint heute das Motto des Tages zu werden.
Ja, ein bisschen.
Denn ich glaube, diese Feststellung werden wir noch bei ein, zwei anderen Filmen irgendwie treffen. So. Ja, bin ich gespannt. Aber schade, ich hatte ein bisschen Hoffnung da drin. Nicht unbedingt, dass es so mein Cup of Tea ist, aber zumindest, dass das irgendwie halbwegs anständig ist. Vor allem halt auch eben die Leute glücklich macht, auf die es ankommt. Nämlich die es halt gelesen haben.
Ja, eben. Ja. Ich meine, es ist ja, ich weiß gerade gar nicht, wann die Bücher rausgekommen sind, aber das waren ja damals Jugendromane. Das heißt, die Leute sind inzwischen erwachsen und haben vielleicht auch schon so zwei, drei Filme gesehen. Dass man die dann wahrscheinlich nicht so richtig damit abholt und eben auch Änderungen macht, die Sachen rausstreichen, die einfach essentiell sind. Also zum Beispiel, von dem, was ich gelesen habe, wird das Buch immer so, oder das erste Buch so ein bisschen erklärt als Mischung aus halt Jugendfantasy und Gossip Girl. So dieses ganze Schulthema ist tatsächlich enorm wichtig eigentlich. Da geht's dann auch um Mobbing und all dem gesamten Kram. Und das fällt komplett weg. Die Schule ist einfach nur da, damit die sich hin und wieder mal treffen. Und auch gefühlt findet dieser gesamte Film innerhalb von 4 Tagen statt und innerhalb von Tag 2 ist sie beste Freunde mit den ganzen Leuten. Und das ist alles so,
Okay. Ja.
Schade.
Wird dann wohl noch weiter nach hinten auf der Watchlist wandern.
Endlich.
Antje, hast du noch was gesehen?
Ich habe gestern First Avengers Civil War gesehen. Ich hatte jemand anderem erzählt, ich habe gerade Civil War gesehen, meinte, wie, du hast ihn jetzt schon gesehen? Dann gibt's ja jetzt gerade diesen Trailer. Garland, aber nein, ja. Ich habe First Avengers Civil War mal wieder gesehen. Ich habe ihn nicht selber gewählt, sondern ich kam nach Hause und er lief und ich habe mich daneben gesetzt nach 2 Minuten. Und ich finde ihn immer noch richtig gut. Muss aber sagen, dass er im Effektebereich schlechter gealtert ist in seinen 10 Jahren, als ich es erwartet hätte. Also insbesondere die große Schlacht auf dem Flughafen.
Ja.
Ich war ganz überrascht, ja. Also hätte ich selber nicht gedacht.
Okay.
Weil das ja eigentlich was ist, wo ich sage, da kann man eigentlich relativ gut mit altern, wenn man wirklich so eine Schlachtszene einfach hat. Aber ob es jetzt die Ausleuchtung war oder dann doch Effekte, die wirklich im wahrsten Sinne gealtert sind, man sieht halt schon, okay, die waren gerade da, die aber nicht. Hm. Und dann hat man eben diesen CGI-Anzug von Spider-Man, wo man auch denkt, ja, der kommt aber irgendwie gerade zu 100% aus dem Computer. Mhm. Also da war ich wirklich enttäuscht. Also es sieht immer noch gut aus, keine Frage. Aber ich war überrascht, dass diese Art von Effekte schlecht gealtert ist. Weil ansonsten sieht er nach wie vor richtig gut aus. Ich mag auch nach wie vor zum Beispiel das Kostüm vom Falcon, wenn der damit fliegt. Also das mag ich auch sehr. Oder auch, der Film hat ja wirklich viele richtig gute Szenen. Also auch der zum Beispiel, der Finalkampf. Ja. Oder auch der erste Auftritt von Black Panther. Also das sieht alles, auch die erste Szene da in dieser Stadt.
Auf dem Marktplatz damals.
Genau. Ja, ja. Das sieht alles super aus. Und deshalb war ich von der Szene am Flughafen irgendwie halt total irritiert. Aber was das jetzt nochmal für einen Impact hat, wenn man diesen Film so jetzt noch mal guckt, der so ein Mittendrin-Film im MCU ist und man halt zum Beispiel der Black Panther schon kennt oder weiß, okay, das hat jetzt später noch mal Einfluss auf das. Also ich ärgere mich zwar ein bisschen, dass ich den gestern dann mitgeguckt habe, weil ich erst vor ein paar Wochen Iron Man das erste Mal wieder gesehen habe, aber eigentlich anfangen wollte, jetzt alle noch mal zu gucken. Jetzt habe ich den so mit, das ist ein bisschen blöd jetzt, aber
naja,
ich werde weitermachen mit.
Das ist halt so dieses typische Comic-Leser-Problem. So hier Issue 1, dann da Issue 10 und irgendwas ist zwischen passiert
ja.
Dinge.
Aber ich werde tatsächlich damit weitermachen. Und ich habe, und ich möchte sagen, ich habe diesen Film nicht ausgesucht. Ich wollte Klaus gucken. Den wundervollen Zeichentrickfilm Klaus. An dieser
Bester
Stelle.
Bester Netflix-Film aller Zeiten.
Große Empfehlung für Weihnachten. Auch für die ganze Familie, ne?
Ja. Guter Film.
So.
Schöner
Film. Und dann hat die Person, die neben mir saß, durch die Netflix Top 10 geswitcht.
Nennen wir ihn Homie.
Ja. Und dann meinte er, da ist ein Film, der ist schon ganz viele Wochen in den Top 10. Und ich will jetzt endlich mal wissen, was das ist.
Family Switch?
Nein. Den habe ich gesehen, den fand ich tatsächlich ganz süß.
Für Weihnachten mal anders?
Nein, aber du bekommst jetzt so nach und nach das perfekte Weihnachtsdinner.
Ach du Scheiße.
Ich wollte dir nicht gucken. Aber es war sehr interessant, mal in dieses Universum einzutauchen. In das Universum der Filme komplett ohne Fallhöhe.
Ja.
Denn dieser Film hat keinen Konflikt. Und ich muss sagen, für einen Weihnachtsfilm ist das vielleicht auch gar nicht so schlecht. Denn es geht einfach um die Inhaberin eines Catering-Service, die angeheuert wird von einer reichen Frau, die so eine Charity-Veranstaltung irgendwie macht und die muss halt dafür das Dinner machen. That's it! Das ist alles! Und dann lernt sie natürlich irgendwie, weiß nicht, Enkel und Sohn, glaube ich nicht, Enkel oder Sohn jedenfalls der reichen Frau kennen. Und die
Wie hot ist er?
Ich war überrascht, dass der einigermaßen normal aussah.
Oh, okay.
Muss ich wirklich sagen, der sah gut, normal gut aus. So wie ihr.
Oh. Normal gut, danke.
Und dann nein, so handelsüblich gut.
Ja, geil. Es wird besser.
Nein, Leute, ihr wisst doch, in Hollywood sehen die Leute doch so aus, dass man die niemals hier auf der Straße sehen würde.
Ja, ich war auch überrascht. Als ich in Amerika war, sah keiner so aus wie aus den Filmen.
Warst du enttäuscht?
Ja, ich war enttäuscht. Also vor allem, als ich in Florida war.
Das
war wirklich ein ganz großer Schock für mich.
Die einzigen Leute, wo solche Leute, das einzige Land, wo solche Leute auf der Straße rumlaufen, ist Schweden, wissen wir alle. Da sind die unfassbar schön. Und der sieht halt so aus, wenn der einem entgegenkommt, dann dreht man sich um und sagt, der sieht gut aus. Aber da war ich ganz überrascht, das ist kein typischer Hollywood-Schönling.
Also kennt man ihn überhaupt?
Nö, nee. Man kennt niemanden davon.
Sind halt diese Hallmark-Dinger, sind ja effektiv alles immer der gleiche Film. nur eben mit anderen Leuten.
Also ich hab verzweifelt gegoogelt. Ich glaube, es war kein Hallmark-Film.
Aber Marke Hallmark.
Auf jeden Fall eine kanadische Produktion. Mhm. Und man hat auch gemerkt, so zwischendurch die Schwarzblenden, das war ursprünglich mal ein Fernsehfilm. Und sieht halt auch aus wie Fernsehen, also wie man früher, also wenn man heute sagt, das sieht aus wie eine Serie, ist das ja fast ein Kompliment bei dem, was der Serienstandard heutzutage erreicht. Aber früher, dieses typisch sieht aus wie im Fernsehen, hatte ja früher eine andere Bedeutung. Und aber wie gesagt, so ein Film komplett ohne Fallhöhe, komplett ohne Konflikt, wo man einfach nur sieht, die beiden finden sich gut und dann kommen die am Ende zusammen. Und ja, das mit dem Essen, gab es auch gar keine Probleme, alles super, toll. Und ich dachte so, ey komm, scheiß doch drauf.
Also ich sag mal so, wenn der Film keine Fallhöhe hat, aber auch gar nicht irgendwie versucht, diese geringe Fallhöhe oder nicht vorhandene Fallhöhe zu einer Fallhöhe aufzubauen.
Exakt.
Wie ist zum Beispiel diese gottverdammten After Passion und wie sie alle heißen, Filme machen. Dann ist es für mich auch noch fein.
Also ich glaube, das Krasseste am Film ist, er ist Eventfotograf. Und das Krasseste...
Event.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und das der krasseste Konflikt, der in dem Film aufgebaut wird, ist, dass
er... Der Film
er
ist alle.
Kurz davor.
Denn er nimmt immer noch
Er nimmt immer noch.
Na, vor allem, er läuft halt, er ist Eventfotograf und als die einmal irgendwie sich Gewürze, weil die Gewürze sind alle.
Ah, nein!
Das ist natürlich krass.
Oh, kurz bevor sie kommen,
Du hast mich. Erzähl weiter.
Ich denke mir das alles nicht aus. Kurz bevor sie kochen muss, sind die Gewürze alle und sie müssen zu einem alten Bekannten fahren, der hat die tollsten Gewürze und so weiter.
Gott sei Dank.
Und dann sieht man halt, dass er so eine, wirklich so eine analoge Kamera mit sich rumträgt, wo man hinten, muss schon digital gewesen sein, weil er guckt hinten noch auf den Bildschirm, bevor er das Foto macht.
Also so eine Digitalkamera, die wie eine Analogkamera aussieht.
Genau, aber auch, und er ist Eventfotograf.
Mit 28 MB Speicherkarte.
Aber das Krasseste, der krasseste Konflikt, der in dem Film heraufbeschworen wird, ist, dass er von seiner Agentin einen Job bekommt als Eventfotograf in Berlin und dann hat er sich aber schon in sie verliebt.
Ah. Nein!
Ja. Und dann beschließt, dann ist das Ganze in 5 Minuten abgehakt. Er sagt, ey, komm. Okay. Und dann dachte ich, dass was jetzt noch kommen muss, dass er natürlich von seiner Assistentin einen Einlauf verpasst bekommt. Die sagt, ja, ist doch völlig okay. Es ist wirklich...
Also, scheißegal, dass ich keiner mehr buchen will.
Es ist wirklich alles an diesem Film irgendwie egal. Aber dadurch kann man dem Film auch eigentlich nicht böse sein, so richtig. Aber ich glaube, ich brauche auch nie wieder sowas gucken, weil...
Das sagst du jetzt.
Das sage ich jetzt, ja. Aber es war eine Erfahrung.
Ich hab gehört, wenn man einmal in den Abgrund geblickt hat.
Echt?
Ja. Schaut man immer noch mal gerne wieder rein.
Was heißt gerne?
Beziehungsweise fühlt man sich verpflichtet, dann nochmal reinzuschauen.
Wir waren für ein langes Wochenende in Edinburgh und da hatte dann im Hotel, es war nicht direkt der Hallmark-Channel, aber die haben den gesamten Tag nur so eine Filme gezeigt. Es gibt kein besseres Einschlafprogramm.
Ja, das glaube ich
auch.
Das glaube ich auch. Und mein Lieblingsfilm war, ich weiß nicht, ob er Pumpkin Wars hieß oder sowas. Es ging darum, dass in einer typischen Kleinstadt zwei verfeindete Bäckerfamilien leben,
oh Gott,
die sich jedes Jahr beim großen Pumpkin Pie Backwettbewerb gegeneinander bekriegen. Und dann verlieben sich natürlich die Kinder.
Romeo und Julia.
Wollte ich gerade sagen.
Ja. Und vor allen Dingen, es verliebt sich aber nicht die gute Bäckerin der einen Familie, sondern die, die es eigentlich nicht kann, weil die gute Bäckerin, die hat irgendwie was mit dem Bein und kann deswegen nicht backen. Es war super seltsam. Aber
es tut mir leid, ich habe hingebein, ich kann nicht.
Aber man braucht doch die Hände zum Backen.
Das ist genau dieses Level, auf dem sich der Film bewegt hat. Es war wirklich faszinierend, aus welchen Nichtigkeiten man Konflikte aber irgendwie offenbar hervorbringen
hatte
kann.
Dein Film ja Konflikte.
Ja.
Das muss man ihm ja lassen. Aber du hast gesagt, Einschlafhilfe. Wenn ich richtig, richtig, richtig traurig wäre wegen irgendeiner Sache, keine Ahnung, Hund gestorben, würde ich mir die wochenlang angucken. Einfach, da ist die Welt noch in Ordnung, im wahrsten Sinne.
Ja, ich würde da, glaube ich, eher zu Ted Lasso greifen, aber gut.
Ach ja, aber Ted Lasso ist teilweise auch so traurig.
Ja, aber das auf eine gute und schöne Art.
Ich muss euch übrigens wirklich mal ein Lob hier machen, inklusive Cross-Promo. Ich habe euren Badabinch Weihnachtspodcast gehört.
Ja.
Und Props an Matthias. Ich wollte mich nämlich schon beschweren, dass ich nicht eingeladen wurde, aber Matthias hat genau das genommen, was ich auch genommen hätte. Ted Lasso und Community. Bester Mann. Richtig schöne Folge geworden.
Beide hatte ich auch auf meiner Liste.
Ah, sehr
gut. Ich musste nur halt dann irgendwann abtreten, weil wir zu viel hatten.
Verstehe. Aber die Ted Lasso, also Community-Weihnachtsfolgen bin ich fast durch. Mir fehlt noch die vierte jetzt. Ted Lasso Weihnachtsfolge muss ich noch gucken und dann passend zum Geschenk einpack natürlich die Supernatural Weihnachtsfolge. Seit 10 Jahren.
Die wurde tatsächlich, wurde mir jetzt über soziale Medien oftmals zugespielt, die Supernatural Folge.
Ach, okay, ich dachte, das wäre so ein komischer King-Folge.
Nein, die scheint doch recht beliebt zu sein. Ach, also das schön. Wurde im Forum, glaube ich, ein paar Mal erwähnt. Ich habe es über Social Media, wie gesagt, ein, zweimal gelesen so und ja, ey, wie gesagt, ich habe mich dann für Alf und Simpsons entschieden, weil halt Matthias auf jeden Fall Ted Lasso nehmen wollte und das war mir dann recht, weil ja, Ted Lasso hätte ich halt auch genommen, es war auch auf jeden
Hattet
Fall.
Hattet ihr das Hannah Waddingham Weihnachtskonzert gesehen?
Nee, hast du es gesehen?
Ja.
Und, war gut?
Ist super gestaged und alles, aber es ist einfach wirklich so eine Stunde lang eine sehr, sehr gute Zeit und auch sehr lustige Gastauftritte von den Ted Lasso-Leuten.
Oh, geil.
Cool. Ist super cool.
Muss ich mir angucken.
Und ihre Outfits Apple. Sind der Apple. Okay, genau, cool. Apple Plus und ihre Outfits sind der Hammer.
Ja. Ich meine, da singt sie ja auch in der Weihnachtsfolge von Ted Lasso. Ja.
Ist auch ausgebildete Musical-Darstellerin, oder?
Ja, also man merkt auf jeden Fall, dass sie ein Talent für Singen hat. Ich meine, jeder Gesangsauftritt von ihr in der Show ist entweder cool, herzlich oder rührt zu Tränen.
Ey, der ESC. Die ESC-Nummer.
Ja.
Die war doch, es hat doch auch da gesungen.
Ja. Also, oder, oder ich meine, ich finde den Moment so toll, wenn sie, Never Gonna Give You Up und auf der Beerdigung singt.
Ja. Ach, stimmt, ja.
Und dann Ted mit einstimmt. Das finde ich schöner Moment. So, wir machen einen kurzen Break und melden uns gleich einmal zurück mit den, ja, Kinofilmen für die nächsten Wochen. So, da sind wir wieder zurück. Und ja, wo du gerade schon das Thema Marvel angesprochen hattest, du hättest zuerst die Hallmark-Story
erzählen sollen.
Und dann nochmal sagen sollen, dass du Civil War quasi geguckt hast, weil das hätte mich dann deutlich besser nochmal zu dem nächsten Punkt führen
Stimmt,
können.
Stimmt, hast recht.
Liebe Leute, ja, Jonathan Majors ist jetzt verurteilt worden, in 2 von 4 Punkten schuldig gesprochen, der Belästigung und auch Körperverletzung, wenn ich es jetzt richtig mitbekommen habe. Und es steht ein Jahr Haftstrafe zur Debatte, was sich aber halt noch ändern könnte in, weiß nicht,
Nächste Instanz oder irgendwie.
Nächste Instanz, genau. Sie wollen auf jeden Fall nochmal Berufung einlegen. Das könnte sich dann aber halt auch in eine, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, Bewährung. Eine Bewährungsstrafe irgendwie ändern und dass er halt irgendwie halt auf jeden Fall nicht ins Gefängnis muss, aber halt auf jeden Fall gewisse Auflagen erfüllen muss, damit er dann halt eben weitermachen kann. Aber Marvel hat sich halt umgehend bekannt gegeben, dass man sich von ihm trennt, hat die Zusammenarbeit aufgelöst und dazu auch schon direkt ein paar erste Schritte ins Leben gerufen, dass Michael Walden, der Drehbuchautor von Loki unter anderem, jetzt schon an diversen Drehbüchern arbeitet, die die Zukunft von Marvel betreffen, ist etwas länger bekannt, aber jetzt wurde es auch nochmal dadurch intensiviert, dass man den Titel von Avengers 5, war es, ne? The Kang Dynasty, hat man jetzt quasi geändert und jetzt ist der vorläufige Arbeitstitel erstmal nur Avengers 5 und nicht mehr The Kang Dynasty. Ja, diese Nachricht kam Dienstag, in der Nacht von Montag auf Dienstag, glaube ich, irgendwie raus. Wir haben am Dienstag unsere beiden Jahresend-Specials aufgezeichnet. Dementsprechend haben wir am Dienstag schon mal darüber geredet. Das werdet ihr wahrscheinlich dann nächste Woche sehen. Aber jetzt nur einmal kurz mit dir oder mit euch noch mal kurz gesprochen. So. Ich find's schon irgendwie krass. Ne? Also Marvel hat schon immer mal Leute ausgetauscht von einem auf den anderen Film. Siehe Hulk, siehe Terrence Howard.
Ja, genau.
Das ist schon okay, wenn diese Figur vorher nicht großartig etabliert war, aber in diesem Fall ist es ja jetzt schon etwas anderes mit einer Figur, die über 2 Serien, Staffeln und eben halt auch noch einen Film schon mal vorgestellt worden ist. Fühlt sich das jetzt doch ein bisschen komisch an, ne? Glaubt ihr, sie werden ihn austauschen oder glaubt ihr, sie gehen auf einen ganz anderen Bösewicht? Weil die Gerüchte halten sich ja, dass Dr. Doom jetzt der nächste große Gegenspieler werden könnte.
Ich würde fast sagen, es ist beides möglich. Also ich würde auch nicht sagen, dass eins die bessere Lösung ist als das andere, weil ich finde schon, dass man, ich habe jetzt tatsächlich Loki geguckt und natürlich auch Quantumania und ich finde, dass beide Formate eigentlich auch so genommen werden können, dass man sagt, okay, die Sache mit Kang ist zu Ende. Also klar, in Quantumania ist es noch ein bisschen, da ist es noch ein bisschen offener, aber gleichzeitig kann man ja irgendwie das verargumentieren, dass man sagen kann, so er ist da in seiner Quantum-Ebene und bleibt da. Da hat er dann seine ganz vielen Leute, aber, ne?
Und das Ende von Loki kann ja dann auch sozusagen so gedeutet werden, so jetzt ist alles unter Kontrolle.
Genau, also das Ende von Loki, finde ich, kann man sehr gut als Abschluss.
Das Ende von Loki, muss ich auch sagen, da haben sie wirklich ein glückliches Händchen bewiesen, ja, dass das ein Ende ist, was man halt entweder so für die Serie sehen kann oder halt auch generell für weiteres irgendwie stehen lassen
kann. Ist halt die Frage, weil die ganzen Anschuldigungen und so stehen ja schon sehr viel länger im Raum. Und dann ist halt die Frage, ob sie dann diesen Abschluss schon länger sozusagen, dann als es losging, sich schon so in diese Richtung entwickelt haben, um zu sagen, okay, das ist jetzt der Punkt, in dem wir einen Cut machen können. Sollte es dazu kommen, dass, weil so schnell wie das dann kam, dass er dann entlassen wurde jetzt, das wirkt schon so, als ob halt dieser Plan B in der Hinterhand einfach schon da war.
Ja gut, aber müssen sie ja machen.
Klar.
Also was bleibt ihnen anders übrig? Wir haben das Beispiel ja, und da können wir ja gleich dann auf die Kinostarts eingehen, wir haben ja gesehen anhand eines anderen Films, wie problematisch es sein kann, wenn du jemanden in der Hauptrolle hast, der ja eine Menge Scheiße gebaut hat und ja auch Läuterung angeboten hat, aber irgendwie nie so richtig vollzogen worden ist. Aber du willst ihn halt auch nicht irgendwie auf eine Pressetour schicken oder sonst irgendwas. Ne? Mhm. Also der Fall Ezra Miller ist, glaube ich, ein warnendes Beispiel für alle in der Branche gewesen. Und ich denke mal, dass Marvel da schon relativ früh oder rechtzeitig gemerkt hat, okay, wir sollten mal einen Plan B entwickeln, falls die Nummer halt wirklich nach hinten losgeht und wir am Ende jemanden verteidigen müssen, den wir eigentlich gar nicht verteidigen können, aufgrund unserer Firmenrichtwerte oder Leitfaden oder was weiß ich.
Also für diese, um da nochmal drauf einzugehen, also für die Weiterführung eventuell der ganzen Kang-Storyline spricht ja theoretisch, dass es ja alles Varianten sind einer Person, die kann vielleicht auch mal anders aussehen. Ist eine sehr weit hergeholte Erklärung, aber theoretisch ist es möglich.
Ja, also muss man ja klar. Aber ich weiß nicht, ich würde jetzt auch einen Schlussstrich ziehen.
Mhm. Ja, ich finde, es ist eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, auch ungeachtet solcher Vorkommnisse, ist es eigentlich immer voll das Risiko, Leute über viele Jahre zu verpflichten. Mhm. Also es kann ja auch ein Todesfall irgendwie sein oder irgendein anderer Grund.
Chadwick Boseman.
Ja, zum Beispiel, genau, um im MCU zu bleiben oder auch innerhalb der, wobei ich muss sagen, bei Harry Potter fand ich die Umbesetzung schon wirklich ziemlich genial, muss ich leider sagen. Also als ich noch nicht so tief drin war im Thema, habe ich das nicht gemerkt.
Aber es fällt auch nicht so auf.
Nee, natürlich, nein, ja klar, das ist ein anderer Typ.
Also zwischen einem Don Cheadle und einem Terrence Howard fällt es meiner Ansicht nach deutlich auf,
ja,
als zwischen einem Richard Harris und dem...
Oder Edward Norton und Mark Ruffalo.
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja eigentlich immer ein totales Risiko, über so viele Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte, eine Marke aufzubauen.
Ja.
Jetzt bei einer Reihe wie Harry Potter, die hatte, und man muss ja im Nachhinein ihr Respekt zollen, dass man sich daran gehalten hat, die hatte einen Anfang und ein Ende, das war absehbar. Aber das MCU ist ja so ein bisschen das filmische Lost. Die machen ja immer weiter und man weiß nicht so richtig, wo soll es eigentlich hingehen, auch wenn sie natürlich einen Plan haben und so. Aber per se habe ich schon das Gefühl, man produziert oder hat vor, Open End zu produzieren, so ein bisschen.
Wie in den Comics.
Und deshalb, ja, also ich fände es gut, wenn sie es abschließen, weil es hat sonst ein Geschmäckle.
Ja,
wenn sie die Figur behalten.
Zumal, es ist nur mein Eindruck, aber ich könnte mir vorstellen, dass das die Masse abseits der Hardcore-Fans oder der größeren Comic-Kenner, dass die nicht zu unterschätzen ist, was den Erfolg eines solchen Films angeht. Und ich könnte mir vorstellen, dass doch mehr Menschen Dr. Doom als Bösewicht oder mit Dr. Doom als Bösewicht mehr anfangen können oder einen deutlich größeren Begriff haben als eben mit Kang.
Ist denn schon bekannt, wer ihn spielt?
Es ist noch überhaupt nicht bekannt, also ob er überhaupt vor. Natürlich kommt er vor, ist einer der ikonischsten Marvel-Bösewichte aller Zeiten. Aber es gibt, glaube ich, soweit ich weiß, noch keine offizielle Bestätigung, dass er dann jetzt kommt. Okay. Aber eben mit den ganzen, mit den Mutanten, mit den Fantastic Four und so, wo, also gerade bei den letzteren hat er ja auch immer seine Finger im Spiel. Dementsprechend ist es eigentlich recht offensichtlich, dass er da irgendwann mal vorbeischaut und Hallo sagt.
Und er wäre meiner Ansicht nach der Endgegner, ja, der Thanos jetzt irgendwie das Wasser reichen kann. Ja, also Kang, ey, ich finde halt, was Jonathan Majors draus gemacht hat, ist deutlich besser als das, was Marvel angeboten hat. Ja, also du hast diese Figur ja gar nicht bisher so richtig greifen können. Jetzt hast du diesen Timely gehabt in der Serie, aber der war ja einfach auch nur irgendwie ein irrer Wissenschaftler, der gar keine Relevanz mehr spielt so. Und diesen Begriff Kang, Der ist schwer zu fassen.
Du hattest halt nur Quantumania und die Abspannsequenz.
Ja.
Ne? Und da hast du so ungefähr gesehen, in welche Richtung das geht. Was ein bisschen seltsam dafür ist, dass er ja recht früh auch als nächster großer Gegner angekündigt und etabliert wurde. Aber jetzt sind wir, was weiß ich, 2-3 Jahre später und man hat trotzdem noch nicht so richtig das Gefühl dafür. Ne? Das ist so ein bisschen seltsam.
Und das meine ich halt. Und ich glaube, da wäre es mit einem Dr. Doom vielleicht hilfreicher. Ja. Aber wie gesagt, da gibt es auch noch ein paar andere Meinungen zu, dann nächste Woche. Wir wollten es jetzt einmal schon mal hier aufgreifen, damit es nicht heißt, wir hätten das irgendwie ignoriert oder vergessen. Ja. Gleichzeitig, was wir nächste Woche nicht thematisieren werden oder was jetzt auch noch mal spannend ist, aber da müssen wir jetzt auch abwarten, was passiert. Warner Discovery, man munkelt, es gibt mehrere Gerüchte, dass hier fusioniert werden soll. Paramount ist jetzt im Gespräch, was natürlich echt ein, das wäre ein Portfolio.
Ja, sind aber tatsächlich, finde ich, im ersten Moment denkt man, oh, da tun sich schon wieder zwei große Firmen zusammen. Lustigerweise sind das, finde ich, beides Verleiher, die in den letzten Jahren nicht so das Mega-Standing hatten. Also Paramount ja tatsächlich, die haben natürlich sowas wie Mission Impossible gehört zu denen.
Top Gun.
Top Gun. Dann hoffe ich sehr, dass natürlich aus Dungeons & Dragons ein Franchise wird.
Chris Pine gibt ja Hoffnung.
Genau, aber das sind, war das, was war's? So?
Ja, also die haben, weniger? Also gerade Paramount hat auch eine Phase gehabt, wo sie echt einen richtigen Flop nach dem anderen hatten. Man denkt nur an diesen Monster-Auto-Film zurück.
An den musste ich Monster auch sofort denken. Also offenbar denkt man ja noch an ihn, wenn das die erste Assoziation war, auch mit einem Flop, aber ich musste auch an Monster
ja,
Trucks
aber
denken.
Es ist halt eine Investition gewesen von, also eine dreistellige Investition gewesen, ja. Die hat ja nichts gebracht. Ja.
Oder Babylon.
Babylon, ja, war auch dreistellig und weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
Und bei Warner,
ist halt
trotzdem ein
guter Film.
Ja,
gut. Also ein großartiger Film. Aber bei Warner ist es ja so, die hatten das, die oder haben es immer noch. Ich glaube, dass DC, alles mit DC bleibt bestimmt bei Warner.
Ja, ja,
ist jetzt nicht. Und that's it. Ansonsten haben die ja viele Filme verliehen und auch gute Filme und so, aber die haben ja sonst nicht so die größten Marken.
Ja, und vor allem Nolan ist auch weg. Also,
genau.
Das war auch nochmal.
Schweiger auch, aber das ist
gut, Schweiger
international nicht, ja, nicht relevant.
Aber für den deutschen Markt, leider.
Mhm.
Ja, aber ja, und damit wären wir ja schon bei DC. Aquaman Lost Kingdom läuft heute an. Wir können nichts sagen. Er wurde der Presse nicht gezeigt. Es gab Previews, aber die gab es halt gestern Abend. Ja, und da habe ich halt leider keine Zeit gehabt. Es tut mir leid so, ja.
Musste Dungeons & Dragons spielen.
Nach Mac 2. Der zweite große Warner-Film, der kein Pressescreening bekommen hat. Also wirklich groß. Ich meine, wer kennt das ja von, für Leute, die jetzt nicht ganz so im Game sind, normalerweise werden ja 90% der Filme im Vorfeld der Presse gezeigt. Und dann sind da manchmal kleine Sachen bei, die nicht gezeigt werden. Und wenn das mal größere Sachen sind, dann ist das sowas wie Slenderman, fällt mir spontan ein. Oder irgendwie halt so
ja, Insidious 5. Freitag der 13.
Insidious 5 wurde zum Beispiel auch nicht gezeigt. Also das geht dann oft so in den Horrorbereich.
Und Til Schweiger-Filme.
Ja, das ist ja nochmal ein anderes.
Das hat ja einen anderen Grund.
Aber normalerweise Filme dieses Kalibers werden immer gezeigt.
Mhm.
Und ich war schon überrascht, dass Mac 2 nicht gezeigt wurde, einfach auch aufgrund des Kalibers.
Ja.
Und irgendwie zeigt, das ist beides Warner. Und ich finde, das zeigt so ein bisschen, dass vielleicht die Zeit, in der das so relevant war, dass Pressevertreter früher die Filme gucken durften, dass das vielleicht langsam so dem Ende zugeht, weil offenbar scheinen sie es ja nicht für nötig zu halten. Denn
ja, ich glaube, es ist noch ein spezieller Fall.
Willst du die Diskussion jetzt aufmachen?
Ja.
Das war so mein Eindruck, weil ich meine, die haben schon ganz andere schlechte Sachen vorab gezeigt. Also ich habe da in der Regel Warner nicht als die Feiglinge in Anführungsstrichen wahrgenommen.
Ja, ich glaube, das ist nicht unbedingt, weil man Angst hat, dass das Echo oder das Presseecho so schlecht ist. Mhm. Aber ich glaube, es ist einfach, das Thema ist durch. Also die haben den Film abgeschrieben. Der ist, also das ist so, der läuft jetzt, gucken, was passiert. Aber warum noch irgendwas reinstecken für etwas, was vermutlich, der Vorverkauf war ja wohl aber sensationell schlecht.
Aber Blue Beetle haben sie doch sogar gezeigt.
Ja, aber den haben sie ja auch eher so gar nicht beworben, effektiv, so wie ich das im Gefühl hatte.
Ja, stimmt, absolut.
Und
ja.
Da gab es ja noch so ein bisschen die Anknüpfungspunkte, dass der bei James Gunns neuen DCU oder ja, ich weiß nicht, nennt man es jetzt weiterhin DCU oder DCEU? Egal, auf jeden Fall das neue DC-Universum, das James Gunn jetzt an den Start bringen möchte, dass der da vielleicht nochmal so eine Rolle spielt, um sich so ein bisschen offen zu halten.
Würde mich freuen, Cholo Mari Duana war super.
Ja, vielleicht also, um einfach mal schon mal zu sagen, ja, hier, der kann nochmal da sein und falls der da auftaucht, sollte man nicht überrascht sein. Aber ich befürchte einfach, oder ich denke mir halt einfach, das ist meine Vermutung, dass Aquaman ist einfach.
Einfach weil in der Berichterstattung kam halt schon so viel dazu, dass dass die CEU jetzt einfach weg ist. Da genau. wird nichts mehr passieren. Und das ist jetzt der letzte Film?
Der letzte.
Und man hätte das Ganze, okay, wir schicken das Ganze mit einem großen Bohai nochmal nach Hause und hier, das ist jetzt der Abschluss von dem Ganzen. Oder man macht das halt so, okay, wir lassen es einfach unter ferner Liefen laufen, vielleicht gehen ja 2 bis 5 Leute rein und dann haben wir das Thema auch durch. Ja. Und so wie Warner in diesem Jahr Dinge gehandhabt hat, also Thema Batgirl oder Wile E. Coyote, würde ich eher zu letzterem tendieren.
Ich glaube auch, einfach, für die ist das eine Verlustabschreibung, die man jetzt versucht, so klein wie möglich zu halten, weil wir wissen ja auch, oder man hat ja durch die Presse mehrfach erfahren, Nachdrehs, der ganze Stress mit Amber Heard und so weiter und so fort. Dann gab es ja nochmal irgendwie...
Hat sich nicht auch Jason Momoa am Set
ja, das, mies verhalten? Ja, diese Gerüchte gab es auch. Ja, die wurden dann aber auch wieder teilweise widerlegt. Und dann gab es ja diesen Vorwurf, er hätte sich absichtlich wie Johnny Depp angezogen.
Er hätte sie provoziert, um sie die ganze Zeit am Set, ja.
Und so weiter, wo man jetzt aber auch sagt, naja, aber der läuft ja eigentlich schon öfter oder beziehungsweise schon länger so rum. Also ihn jetzt das irgendwie vorzuwerfen, dass er sich so kleidet, wie er sich kleidet, ist auch ein bisschen merkwürdig.
Also ich habe halt von Jason Momoa nur mitbekommen, eine Kollegin hatte zu Aquaman 1 ein Interview mit ihm, was wohl eher so semi-gut lief, wo er dann auch so Antworten gegeben hat, yeah, water is the real Aquaman. Und dann sitzt du auf der anderen Seite und denkst dir, okay, wie antworte ich jetzt da drauf? Und ich glaube schon, dass Momoa auch nicht so eine leichte Persona ist. Ist halt dann die Frage, ob er dann so arschig ist.
Also ich hatte ein Interview zum ersten mit ihm, mit James Wan zusammen. Und das war super. Hat echt sehr viel Spaß gemacht. Die beiden waren gut drauf, haben wirklich haben den ganzen Scheiß mitgemacht, den wir da veranstalten wollten. Und das war nett. Ey, keine Ahnung. Am Ende des Tages wissen die Verantwortlichen oder diejenigen, die dabei waren, halt eher oder die richtige Wahrheit so. Ich glaube, wie gesagt, der Film wird abgeschrieben und dann versucht, so kostengünstig wie möglich da jetzt ins Kino zu bringen. Und das, was man rausholt, nimmt man jetzt halt mit. Ich denke mal, ich werde auch reingehen. Also ich bin interessiert schon.
Wir hatten das im Vorgespräch so.
Ja. Ich weiß nur, es geht um Black Manta, der kommt jetzt zurück, hat sich so einen neuen Dreizack geholt und deswegen muss jetzt Aquaman zusammen mit seinem Bruder arbeiten. Gut, es gibt aber einen Blockbuster, der deutlich schon in den Pluszahlen ist, der jetzt endlich zu uns kommt. Der erste Teil kam nur über Netflix zu uns. Er heißt Die wandernde Erde, beziehungsweise jetzt kommt Die wandernde Erde 2. Ein chinesisches Mammutprojekt.
Jetzt
das aber halt jetzt schon wieder über 600 Millionen Dollar eingespielt hat, allein in China, gehört zum 8 erfolgreichsten Film. Und die Geschichte zu erklären, Leute, bitte, pass auf. Die Erde droht in 100 Jahren zu sterben, weil die Sonne sich so weit ausdehnt, dass sie die Erde verschlingt. Das war schon Thema im ersten Film. Also hat man ungefähr 5000 oder noch mehr Triebwerke von 11.000 Meter Höhe auf die Erde gebaut, um die Erde aus unserem Sonnensystem in ein anderes Sonnensystem zu schieben.
Das klingt halt wie dieses SpongeBob-Meme. Wir nehmen die eine Stadt, schieben sie einfach woanders hin.
Ja, und hier machen wir es halt mit unserem geliebten Planeten. Und im ersten Film, da ging es um hier Wu Jing, der Hauptdarsteller, ein Astronaut, der halt im ersten Film vor allem sehr viel Konflikte mit seinem Sohn ausklabüstern musste, während halt die Erde um den Jupiter kreist und auch droht, da aus der Umlaufbahn zu geraten. In diesem Film, Die wandernde Erde 2, erleben wir die Vorgeschichte. Ja, und sehen halt, wie am Anfang so ein riesen Weltraumlift einem Sabotageakt zum Opfer fällt und ein Professor, gespielt von Andy Lau, versucht, das Bewusstsein seiner Tochter in einen Computer zu speichern, um mit einer künstlichen Intelligenz dann ihr ein Leben digital zu ermöglichen, was bislang nicht klappt.
Natürlich.
Während gleichzeitig halt eben das Szenario noch weiterhin bestehen bleibt, dass die Sonne halt unsere Erde zu verbrennen droht und gleichzeitig auch der Mond irgendwie abspackt. Also versuchen sie halt mit der KI, versuchen sie halt, sag ich mal, jetzt Triebwerke für den Mond zu entwickeln, um zu zeigen, dass man die Erde bewegen kann. Das ist so ein Thema. Der Wissenschaftler, der sein Kind in den Apparat kriegen möchte, ist ein anderes Thema. Der Pilot, der irgendwie seine Familie in die Städte unter der Erde kriegen muss, während die Welt quasi weggeschoben wird,
es gibt auch
ist ein drittes Thema. Und das ganze Ding ist dann halt in 173 Minuten oder so angefüllt mit echt wirklich, ich muss aber sagen, einem deutlich übersichtlicheren Schnitt und ja, CGI-Effekten en masse. Und
sie haben das nicht echt, haben die Erde nicht in Wirklichkeit geschaffen.
Aber ich sag mal so, Roland Emmerich, Es ist schon ein bisschen beschämend, dass die Chinesen in der Kerndisziplin des, des Masters of Disaster jetzt hier deutlich mehr abliefern. Also was die in Aufwand betreiben. Ja, die CGI-Effekte sind wirklich in Unmengen vorhanden. Aber gleichzeitig haben die da auch einen riesen Konferenzsaal, den sie als Vereinte Nationen Konferenzsaal verkaufen, wo dann halt, keine Ahnung, 150, 200 Leute in diesem Saal hocken und dann halt irgendwie ihre ganzen Schwafeleien da irgendwie austauschen. Dann hast du irgendwelche Straßenaufstände, die in realen Sets gedreht werden, ja. Du hast sonstige irgendwelche Computeranlagen, die alle so fein und minutiös irgendwie detailliert ausgearbeitet sind. Tausend Hangars und Maschinen und was weiß ich, Raumstationen. Es ist wirklich ein enormer Aufwand, der da mit einem eher bescheidenen Budget daherkommt, das, glaube ich, auch unter 100 Millionen Dollar geblieben ist. Ja, und die fahren halt wirklich auf. Und ich denke halt auch so, als ich den Film anmache, was, 173 Minuten, wollt ihr mich verarschen? Aber der liefert halt schon ab. Ne? Also der bringt halt diese Katastrophen da echt gut rüber und diese ganzen auch Gefahrensituationen. Also es ist halt Roland Emmerich auf Chinesisch mal 10, würde ich ja, jetzt sagen.
Ist vielversprechend.
Ja. So, dann läuft heute im Kino, aber auch schon bald dann auf Netflix, die Schneegesellschaft an. Das ist der neue Film von Juan Antonio Bayona.
Auf den freue ich mich.
Der halt dieses Wunder der Anden noch einmal nacherzählt. Das gab's in den 90er Jahren von Frank Marshall, hieß da Überleben oder Alive und handelt von einer uruguayischen Sportmannschaft, die halt in den Anden abstürzt. Ich glaube, Uruguayer sind's. Und naja, die halt dann, das ist die wirklich reale Geschichte, die dann halt irgendwann gezwungen sind, das eigene, also das Fleisch ihrer verstorbenen Kameraden zu essen, um halt dort oben auf dem Berg zu überleben. Soll technisch noch eindrucksvoller sein. Bayona soll aber auch einen inszenatorischen Kniff machen, der sehr gewagt ist und wohl wahrscheinlich einige Zuschauer vor den Kopf stoßen wird, was ich so gesehen habe. Weil vor allem die zweite Hälfte sich dann doch deutlich von dem Film unterscheidet, den Frank Marshall schon in den 90ern gemacht hat. Man merkt am Anfang wohl, die erste Hälfte soll wohl wirklich so fast schon 1:1 sein, so mit gewissen Schlüsselmomenten und Bildern übernommen. Und aber die zweite Hälfte soll wohl dann entscheidend sein, weil es da wohl noch mal heftiger sein muss, was okay. Bayona hier also zeigt, was da eben passiert ist, basierend auf dem Tagebuch eines der Überlebenden. Einer der Überlebenden.
Okay.
Und ich hab Bock.
Also ich hab wirklich auch Bock. Ich habe ein Making-of gesehen zu den Effekten. Das habe ich auch bei Twitter geteilt, falls das noch jemand sich dafür interessiert.
Haben sie wohl aber auch auf dem Berg gedreht. Ne?
Ja, aber das ist auch wieder so ein Fincher-Fall, was die Effekte angeht. Also ein Großteil der Berge drumherum sieht zum Beispiel ganz anders aus. Mhm. Oder dass sie, wie sie versucht haben, wie sie am Licht rumgeschraubt haben am Computer und so weiter. Also das war wieder so ein Fall von, man sieht nichts. Das ist kein wandelnde Erde 2 oder wandernde Erde. Sondern man denkt, das ist, also es ist schon on Location gedreht, aber die Location wurde halt nachträglich modifiziert. Und das ist schon ziemlich beeindruckend, weil ich jetzt anhand der Bilder, selbst nachdem ich gesehen habe, wie es vorher aussah, man sieht es nicht. Es ist schon
beeindruckend. Ich bin auch gespannt. Also ich freue mich auf den. Netflix hat uns Gott sei Dank nochmal einen Screener zur Verfügung geschickt. Cool. Gestellt und den werde ich mir jetzt auch die Tage nochmal anschauen.
Und der kommt ins Kino?
Der kommt jetzt nochmal für kurze Zeit ins Kino, weil der ja auch bei einigen Awards jetzt schon im Rennen ist. Ne? Bei den Golden Globes ist er, glaube ich,
auch. Stand da gerade, ist die Einreichung für den Oscar.
Ja.
Von Spanien.
Und ja, ich bin gespannt.
Klingt halt auch nicht nach netter Weihnachtsunterhaltung.
Nee, glaube ich auch nicht.
Aber es liegt doch Schnee.
Ja. Nette Weihnachtsunterhaltung, raus aus dem Teich?
Für kleine Kinder, ja. Aber selbst für kleine Kinder nicht so richtig, weil es ist halt ein. Ich fange erst mal so an. Es geht um eine Entenfamilie, die raus aus dem Teich will. Und daraufhin geht es in die Großstadt. Und mehr muss man eigentlich nicht wissen. Es ist ein Illumination-Film. Es ist so ein bisschen Pets mit Enten. Und es ist sehr laut. Es wird sehr viel geredet. Er hat viele Slapstick-Einlagen, aber man merkt schon so anhand dessen, wie ich rede, da ist wenig in Erinnerung geblieben. Der hat 2, 3 ganz gute Gags, aber der ganze Film wird so totgelabert.
Ja.
Also das sind alles so redselige, vor allen Dingen der hier von Jorge González gesprochene Papagei. Das sind alles wahnsinnig redselige Figuren. Und das bremst den Film, der aber trotzdem, der dauert 80 Minuten, der hat ein riesen Tempo Und trotzdem diese ganzen Dialoge und da wird geplappert und da wird noch geplappert.
Jetzt also
wird
die schnattern wie Enten?
Ja, ja, und es wird dreimal wird erklärt, wo wir jetzt gerade stehen und was wir schon gelernt haben. Und ja, am Ende ist es halt.
Ist Familie wichtig?
Ja, Familie ist wichtig und dann ist man überall zu Hause.
Lass mich raten, jeder hat bestimmte Eigenschaften, die er erstmal im Laufe des Films entwickeln muss, um dann am Ende diese Eigenschaft.
Es geht vor allen Dingen um den Vaterente, gesprochen von Elias Mbarek im Deutschen, der halt sich im heimeligen Teich am wohlsten fühlt und nicht raus will in die weite Welt, aber er lernt das natürlich zu schätzen, die weite Welt.
Mhm. Quasi wie Findet Nemo. Bisschen.
Ja, nur sind alle da.
Ja. Ich werde mit den Kindern an Weihnachten reingehen.
Also ich sag mal so,
mein Sohn wollte ihn sehen, der hat den Trailer gesehen, fand ihn gut.
Da bin ich gespannt. Also ich sag mal so, wir waren in der Pressevorführung mit dem Kleinen, der 6 ist. Da wurde im Nachhinein gefragt, was hat dir gefallen? Er meinte, der Teich. Und wenn ein kleines Kind nach so einem Film es geht darum, dass die den Teich verlassen und er fand den Teich gut.
Ja.
Also ich möchte, bitte schraubt die Erwartung runter, auch von deinem Sohn.
Okay. Aber wir gehen auch in Wonka, mal gucken.
Gute Wahl.
Ja, also das und Wonka sind so die beiden Punkte, die wir mal jetzt
in Angriff nehmen. Vielleicht gehe ich zwischen Weihnachten und Neujahr in Aquaman.
Ja, gut, den werde ich dann privat gucken. So, womit können wir weitermachen? The Iron Claw kommt heute auch noch.
Da bin ich sehr gespannt auf, was ihr sagt.
Ein neuer Film von Sean Durkin, der Mann, der The Nest gemacht hat, oder Martha Marcy May Marlene.
Oh, liebe ich.
Und ja, ich auch. Und er erzählt hier oder versucht, die wirklich tragödienreiche und aber auch vielköpfige Geschichte der Von Erich-Familie nachzuerzählen. Eine Wrestlerfamilie, die in den 70ern in gerade Texas sehr berühmt und beliebt war, aber halt auch dann in Amerika, gerade durch den Wrestling-Sport halt zu, ja, schon wirklich mit den berühmtesten Wrestlern gehören. Sie sind in die Hall of Fame auch aufgenommen worden. Aber ja, die Familiengeschichte ist wirklich so tragisch, dass ich vermute es einfach, sie tatsächlich eine Figur aus diesem Film rausgenommen haben, einen Sohn, der sich ebenfalls das Leben genommen hat. Der jüngste Sohn der Familie kommt in diesem Film nicht vor, war der zweite Sohn, der sich das Leben genommen hat. Und ja, spielt halt im Film absolut keine Rolle. Und ich sag mal so, wenn man die Geschichte nicht kennt, hält es auch nicht wirklich auf.
Nee, und es stimmt schon. Also, es ist ja immer die Frage, wie viele Leute, die das gucken, kennen auch die wahre Geschichte. Mhm. Und es ist ja wirklich, wenn das eine fiktionale Erzählung wäre, würde man wirklich sagen, so reicht jetzt. Also, noch einen mehr macht keinen Sinn, so banal das klingt.
Und wer soll euch das glauben?
Ja eben, genau, wer soll euch das glauben?
Das meinte mein Kollege, der den gesehen hat, auch, der meinte auch so, das ist schon so dramatisch genug, dass man sich nicht vorstellen könnte, dass da eigentlich noch mehr passiert ist.
Genau, und ich frage mich jetzt gerade, du hast ihn ja zweimal gesehen, vielleicht hast du es behalten. Weil es gibt ja wie bei jedem Biopic am Ende eine Texttafel und alles. Da wird er auch nicht erwähnt, oder? Nee,
wird er auch nicht erwähnt.
Also ist irgendwie bekannt, ob die ein Zerwürfnis noch hatten oder irgendwie
also,
so?
Also, ich weiß, das klingt jetzt wieder wie ein Spoiler, aber das ist halt einfach die Geschichte. Und ich habe die jetzt auch nur anhand des Internets recherchiert oder beziehungsweise mich halt ein bisschen da eingelesen. So, ne? Ich bin jetzt kein Experte für die Von Erichs, da könnte Gregor wahrscheinlich noch mal deutlich mehr erzählen, ja, weil der sich ja im Wrestling deutlich besser auskennt. Aber der Sohn, der hier nicht vorkommt, der hat sich das Leben aufgrund der Tatsache genommen, weil er halt zu klein war.
Ja.
Der hat sich halt einfach immer als der Kleinste gesehen, oder er war halt einfach körperlich der Kleinste und hat halt immer dadurch wohl Minderwertigkeitskomplexe gehabt, dass er halt nicht in diese Riege von großen Sportlern mit reinpasst. Und das hat den wohl sehr, sehr fertig gemacht und psychisch irgendwie bearbeitet. Und das aber halt dann neben einem Zac Efron zu erklären oder neben einem Jerry Emile Allen White, die beide nicht die größten Darsteller sind, ist vielleicht auch nochmal ein Problem. Ja, also ich versuche auch Verständnis dafür aufzubauen, denn ich muss halt sagen, ich habe den Film zweimal gesehen, ich habe es schon bei Letterboxd geschrieben, auch nach dem zweiten Mal muss ich sagen, mir fehlt halt einfach was. Ja, es gibt eine gewisse Summe an Dingen, die mir fehlt. Und ich finde auch, das sechste Kind von Jake Atkinson, so heißt er, glaube ich, der Vater, der hätte noch dazu beigetragen, um gewisse Entscheidungen, Motivationen oder halt auch Entwicklungen zu verstehen. Weil gerade in der zweiten Hälfte passiert Schlag auf Schlag auf Schlag. Ja, kommt ein Drama nach dem anderen. Und irgendwie denkt man sich, oder habe ich mir halt schon jetzt zweimal gedacht, boah, das kommt aber einfach aus dem Nichts so. Ja, ich verstehe die, ich verstehe nicht, was mit der, bei der Figur los ist. So, ja.
Ich habe ja dann mit meinem Kollegen gesprochen und das ist halt auch das, was er meinte, so dass das menschliche Drama teilweise schwieriger nachzuvollziehen ist. Ja. Er war allerdings großer Fan der Wrestling-Szene an sich, die fand er fantastisch.
Muss ich auch sagen, die waren gut gemacht und auch Zac Efron, ne? Jetzt mal ehrlich. Der Körper, den er sich da antrainiert hat, beziehungsweise ich schätze mal schon, dass der halt auch ein bisschen was extra gemacht hat, um halt eben dieses Volumen zu erreichen und sei es nur Luft reingepumpt. Aber das ist schon beeindruckend, was der für eine Physis gewonnen hat. Ich muss aber auch sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich fand diese enorme Körper, der um ihn drum steckt, ja, es wirkt ja schon fast, als hätte er irgendwie so einen Buddy-Suit an, der hindert irgendwie sein Schauspiel ein bisschen.
Also ich hatte den Trailer gesehen, ich finde, im Trailer merkt, sieht man aber noch nicht so extrem, was einen dann erwartet. Und ich dachte, was haben sie denn mit meinem Zac Efron gemacht? Also das ist schon extrem beeindruckend, wenn man sieht, was der sich da antrainiert hat, ungeachtet jetzt dessen, ob da noch andere Sachen im Spiel waren. Aber der muss ja sehr viel sich antrainiert haben, trotzdem. Und das fand ich schon, es passte natürlich zur Rolle, ist klar. Aber er wirkte so schwerfällig. Und vergleich das mal mit dem auf dem Golfplatz rumtanzenden Zac Efron in Highschool Musical. Da ja, ist eine sehr große, ich weiß, da liegen auch viele Jahrzehnte dazwischen.
Ist mir
erstens auch klar.
Das und zweitens, Wrestler sind, also zumindest auch diese Buffen-Leute, würde ich jetzt spontan nicht auf dem Golfplatz tanzen sehen.
Da hast du recht, aber es ist ja trotzdem so, ich bin jetzt niemand, der Wrestling-Fan ist, aber man kennt sich ja zumindest so in den Grundzügen so ein bisschen aus. Und ich hatte schon den Eindruck, dass diese Art Schwerfälligkeit, die er hat, dass ihm das auch beim Wrestling so ein bisschen hindert. Die sind ja sehr agil und müssen sehr auf den anderen reagieren und so weiter. Und da ist er jetzt nicht der Filigranste gewesen, was ihn.
Er wird ja auch nicht als der Gedankenschnellste.
Ja, also vielleicht passt das auch zu seiner Rolle in diesem Ganzen, weil soweit ich das weiß, die anderen beiden, die teilweise auch wrestlen oder gewrestelt haben, die sind ja ein bisschen kleiner und ein bisschen schneller auf den Beinen. Die haben ja auch alle ihre einzelnen
Karriere.
Merkmale, so, ja, für die sie halt engagiert werden. Die spiegeln ja verschiedene Typen wieder im Ring. Und Zac Efrons Figur hat man nicht engagiert, um die anderen rumzuflitzen, würde ich sagen.
Ja, also es ist schon teilweise der Figur und wie sie halt gezeichnet ist oder dargestellt wird, geschuldet so. Aber ich muss halt auch sagen, ja, ich fand aber so Leute wie Jeremy Allen White oder auch Harris Dickinson, der den älteren, den größeren Bruder spielt, den David, die fand ich halt spannender. Genauso wie ich seine Frau von
Lily James.
Oder auch Maura Tierney, die Mutter spielt und Holt McElhenney. McElhenney heißt er, glaube ich, ja. Also sein Name ist Robert Paulson aus Fight Club. Oder aus die Fincher-Serie?
Mindhunter.
Der eine von den beiden. Es sind für mich A, bessere Schauspieler und B, fand ich die Figuren auch interessanter und spannender. Ich verstehe, warum der Film an Kevin ausgerichtet ist, die Figur, die Zac Efron spielt, weil es der einzige Überlebende ist von der Familie. Aber trotzdem, wie gesagt, mir fehlt ein bisschen was. Und mir fehlt auch, und das ist so das Ding, wo ich glaube, ja, für wen ist dieser Film eigentlich gemacht? Weil Wrestling-Fans, okay, die verstehen schon einen Großteil der ganzen Sache, aber die werden sich vielleicht fragen, ey, warte mal, da fehlt doch was, das fehlt doch, warum haben sie das nicht gemacht oder warum haben sie das nicht erzählt? Und Leute, die Wrestling nicht kennen, ich finde, da macht der Film leider nicht so wirklich klar, was ist die Motivation im Wrestling, und jetzt muss ich die berühmte Geste machen, zu gewinnen. Wie gewinne ich im Wrestling?
Das habe ich mich nämlich auch gefragt, als jemand, der schon den ein oder anderen Film über Wrestling gesehen hat, weiß ja, also ich sag mal, es muss nicht zur Allgemeinbildung gehören, dass man weiß, dass das choreografierte Kämpfe sind, weil ich finde, dass das auch suggerieren kann und das, finde ich, macht der Film. Der Film suggeriert, dass es keine choreografierten Kämpfe sind und ich muss sagen, oder sagen wir mal, er macht es nicht so deutlich, dass es auch Leute verstehen, die es nicht wissen. Ich wusste es jetzt, aber ich glaube, wenn man aus dem Film rausgeht und jemand sagt, was ist denn da der Sport? So,
Ja, also, wie gesagt, was gibt es zu gewinnen? Dass man sich das fragt, verstehe ich. Was der Sport ist, das finde ich, macht der Film schon, weil es ja schon Kraftanstrengung, es ist schon Training, es ist schon, und wirklich, klatsch mal von dem dritten Seil da auf diese Ringmatte so, das ist, oder auch dieser Sturz, den er auf dem Beton hat so, das sind, sag ich mal, Belastungen eines Körpers, die musst du auch erstmal aushalten.
Ja, aber der Film suggeriert ja, dass man eben, dass es diese Meisterschaften gibt und dass am Ende einer gewinnt, nämlich der, der den Kampf gewinnt. Und da muss ich sagen, das habe selbst ich noch nicht so richtig verstanden. Wie kann es denn bei choreografierten Kämpfen, wo ja auch alle Umstehenden wissen, also wer zum Wrestling geht, weiß das ja, der will ja die Show genießen. Wie kannst du denn da dann einen Gewinner geben? Das habe selbst ich noch nicht richtig verstanden.
Ja, und ich finde, der Film macht es auch nicht so wirklich.
Exakt, genau das wollte ich sagen, ja.
Und deswegen, ey, ich habe ihn zweimal gesehen, weil ich beim zweiten Mal halt wissen wollte, warum hat er mir beim ersten Mal jetzt nicht so, warum hat er mich nicht so gekriegt? Mhm. Ja, weil die geben sich alle Mühe, der ist toll gefilmt, ja, die Kampfszenen sind cool und die Geschichte ist ja auch faszinierend, die Darsteller sind gut, so, das ist alles schick und glaubwürdig auch in die 70er Jahre verfracht oder in die Anfang 80er Jahre. Und es wirklich tolle Leute dabei. Aber es kriegt mich einfach nicht so sehr. Es kriegt mich einfach nicht so sehr. Und es ist trotzdem meiner Ansicht nach ein starker Film. Also ich würde dem seine Qualität nicht absprechen. Aber eben aufgrund der Entscheidung, die der Film trifft und aufgrund der Gestaltung, wie er erzählt ist, hat er mich nicht so geholt.
Okay.
Mich auch nicht.
Spannend.
Ja. So, wir machen eine kurze Pause und melden uns gleich nach einem für euch kaum wahrnehmbaren Break zurück mit weiteren Filmen. Oh Mann, jetzt haben wir uns aber echt schon ein bisschen verquatscht. Ey. Und wir haben noch nicht mal für heute alles abgearbeitet. Heute als letzten Film, also wie gesagt, Ironclaw, ne? Er hat uns vielleicht nicht so geholt, aber trotzdem würde ich no hard feelings. Also ich würde dem Film keine Qualitäten absprechen wollen. Ja. Ein Film, der mich überrascht hat, der überraschend unterhaltsam war, der überraschend lustig und herzlich war, womit ich nicht gerechnet habe, ist Girl, You Know It's True. Ja. Die verfilmte, sag ich mal, Aufstieg- und Fallgeschichte von der Popband Milli Vanilli. Erzählt aus so gesehen der Perspektive der beiden Hauptakteure, die hier in einen Zirkus geschmissen worden sind, eigentlich wirklich singen wollten, aber nie singen durften, aber trotzdem halt eben ein Millionenpublikum begeistern konnten oder halt auch den Grammy einheimsen konnten, was aber halt dann letztendlich der Sargnagel für sie war.
Bester Nachwuchskünstler.
Ja. Ey, inszeniert von Simon Verhoeven, der immer so ein bisschen Hit und Miss ist, finde ich. Es gibt Filme, die finde ich echt gelungen von ihm und wo ich sage, ey, mit dem habe ich echt Spaß. Und dann gibt es wieder Filme, die so gar nichts sind für mich. Und ich muss dir sagen, der Film, der ist mal wieder, den fand ich mal wieder überraschend gelungen. Also so mit Nightlife, oder wie er hieß, konnte ich nicht so viel anfangen.
Ich auch nicht.
Aber mit dem Film, wie gesagt, mit dem hatte ich überraschend viel Spaß. Was aber auch zu einem echt starken Anteil an Matthias Schweighöfer liegt.
Yep.
Ja. Und ja, die Geschichte, ne? Ich meine, ich finde, letztendlich ist der Film noch ein bisschen zu viel gut. Also es ist, ich finde, man hätte die Tragikschraube oder beziehungsweise das bedrückende Gefühl, was zumindest aus einem der beiden Protagonisten geworden ist, hätte man noch ein bisschen ausreizen können.
Ich finde es halt so spannend, weil es ist halt typische Biopic-Struktur und wie man das alles so kennt. Und ich fand im letzten Drittel, da hatte ich so das Gefühl, dass er sehr auf dieses, guck mal, wie scheiße jetzt alles ist, drückt. Da habe ich dir überlegt, warum das so ist. Und das ist wahrscheinlich genau aus dem Grund, dass du davor hattest du das nicht so wirklich. Sie haben, gefühlt haben sie sich auch, also in dem Film, wie es so rüberkommt, dass sie von dem einen auf den anderen Moment sind sie scheiße. Ja. So, da gibt's halt keine Entwicklung oder so. Und man kriegt immer so nebenbei ein bisschen mit, woran es bei dem einen liegt, woran es bei dem anderen liegt. Aber es ist so dieses, es geht sehr schnell alles, gefühlt. Ich meine, innerhalb der ersten halben Stunde deckt der Film, glaube ich, irgendwie 2 Jahre oder so ab. Hatte ich irgendwie das Gefühl und das war schon krass. Aber ja, wie du schon gesagt hast, ich war erstaunt, erstens, wie gut Schweighöfer ist.
Ja.
Wie so diese Faszination für diese Figur entsteht, als jemand, der kein guter Mensch ist, aber dem man die Faszination für Musik und das, was der da reinsteckt, dem man das immer anmerkt. Und es gibt eine Szene, wo er gerade nach einer erotischen Nacht mit einer Frau aufsteht und erstens den neuen Song erstmal komponiert. Aber da sieht er, zumindest wie ich das auch noch im Kopf habe, wirklich erschreckend aus wie Frank Farian.
Ja?
Ja.
Okay. Ja, also wie gesagt, ich war überrascht. Ich habe ihn gerne geguckt. Ich werde mir auch nochmal angucken.
Ich fand ihn auch gut. Vor allen Dingen finde ich ihn toll inszeniert. Mhm. Ich finde, der hat wirklich internationale Ausmaße. Und wir haben ihn lustigerweise im Original geguckt. Das ist eine deutsche Produktion. Aber die Originalfassung ist 50-50, würde ich sagen. Englisch-Deutsch.
Ja, ja.
Vielleicht ein bisschen mehr Englisch sogar. Auch ein bisschen Französisch mit dabei. Und ich muss, also so, wenn man schaut, so auf die Vorbilder, die es in den letzten Jahren gab, Bohemian Rhapsody beispielsweise, das sind so gerade die Massenszenen, da kann das durchaus mithalten.
Oh, ich finde auch vom Vibe her und vom Schwung her, finde ich, also ob du jetzt einen Rocketman, Bohemian Rhapsody oder den nimmst, finde ich, das sind eigentlich drei schöne Musik-Biopics, die immer so ein bisschen, ne, keiner will es am Ende so richtig gewesen sein. Wir erleben hier natürlich auch die Dynamik, die halt zu so einem tragischen Fall führen kann, dass es halt immer nicht eine spezielle Person war, sondern das Ganze dann ein Zusammenwirken von verschiedenen Faktoren ist so. Aber ja, wie gesagt, ich finde, der Film ist am Ende ein bisschen zu viel gut. Oder ich kam doch zu guten Gefühl aus dem Film raus. Aber naja, was soll man sagen? Matthias Schweighöfer macht es halt auch wirklich gut.
Und was ich an dem Film auch noch, was der, finde ich, den anderen beiden voraus hat, also zwangsläufig, ist, dass der so viel, dass er so eine große Welt umspannt. Also wir fangen, das steht, glaube ich, auch im Trailer, wir fangen irgendwo in Bayern, glaube ich, an.
Ja. Ja.
Und dann wird diese Geschichte in die Welt rausgetragen. Aber wir haben immer den Gegenschnitt dazu.
Dieser Kontrast zwischen Hollywood und bayerische Provinz. Irgendwo am Arsch der Heide.
Genau, die machen sich da in ihrem Haus in, weiß nicht, Beverly Hills oder wo auch immer sie sind, machen die sich da ein schönes Leben. Und dann haben wir Gegenschnitt, Frank Farian, der Kartoffelsuppe kocht. Also es ist wirklich, das finde ich, macht diesen Film ziemlich einzigartig, weil ich mich nicht erinnern kann, wo sonst so auch so komplett unterschiedliche Welten und so die ganze Lebenseinstellung, wo das so aufeinanderprallt. Das muss ich echt sagen. Das hat mir sehr gut
Weil gefallen. Er auch halt diese, die Probleme, die ja, die von Tijanir, heißt er?
Ja.
Verkörperte Figur, die er am Anfang seines Lebens halt auch hatte, einfach als schwarze Person im Dorf. So, dass das auch angesprochen wird.
Ja, super. Wie gesagt, ich fand die Perspektive auch erfrischend oder die hat mir Spaß gemacht und ich war überrascht, dass mir der Film so gut gefällt. So. Ich meine, man kann ja parallel dazu noch mal die Doku gucken, die es auf Paramount Plus, glaube ich, gibt. Mhm. Die ist ein bisschen ernster, die zeichnet das Ganze ein bisschen, sag ich mal, auch von den Ausmaßen her ein bisschen tragischer ab. Und dementsprechend hat man hier zwei Varianten, aber ist ja okay. Ist ja okay. So, wir müssen jetzt ein bisschen anziehen. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Nächste Woche, am 28.12., gibt es unter anderem einen kleinen Horrorfilm aus Deutschland, beziehungsweise hier in Babelsberg entstanden ist. Er heißt Backhead und variiert, oder beziehungsweise ist so ein bisschen, also hat mich ein bisschen an Talk to Me erinnert. Hier geht es um eine junge Frau, die eigentlich mit ihrem Vater längst nichts mehr zu tun hat, ihn auch immer wieder für tot erklärt, aber jetzt stellt sie fest oder erfährt sie, dass er wirklich gestorben ist und sie kriegt seine Kneipe vermacht. Was an sich ja ganz nett wäre, könnte man verkaufen, man kann ihre Geldschulden oder ihre Probleme, ihre Geldsorgen so ein bisschen ablösen, aber plötzlich steht ein junger Mann in der Bar und sagt, ey, ich gebe dir Geld, ich möchte sie unbedingt sehen. Wen möchtest du sehen? Ja, die Frau, die bei dir im Keller ist. Und mehr möchte man eigentlich jetzt auch nicht verraten. Es geht halt darum, dass da unten in dem Keller irgendwas ist. Und wie schon bei Talk to Me ist man über dieses Wesen, was da unten im Keller ist, in der Lage, etwas zu machen.
Mhm.
Ja, was das ist, will ich auch nicht verraten, aber es spielt sich schon ähnlich aus, aber man soll halt im Laufe des Films ein bisschen erfahren, oder beziehungsweise die Umkehrung erfahren, dass das, was da unten in den Keller ist, eigentlich gar nicht die eigentliche Bedrohung ist, beziehungsweise nicht so bedrohlich wirkt, auf den ersten Blick bedrohlicher wirkt, als es dann letztendlich ist. Problem ist, hier sind leider ein paar Darsteller dabei, die nicht so geil sind. Es sind noch ein paar CGI-Effekte dabei, die nicht so geil sind. An sich macht der Film aber eigentlich einiges richtig, gerade inszenatorisch oder so ein bisschen von der Stimmung her. Es ist mehr so ein Mystery-Film als ein richtiger Horrorfilm oder Grusler. Aber mir hat diese Mischung eigentlich ganz gut gefallen. Es sind, wie gesagt, ein paar Figuren, ein paar Darsteller dabei. Er hier zum Beispiel, die Sache einfach nicht gut machen. Und man sich halt auch die ganze Zeit fragt, warum lässt du den überhaupt noch in deine Tür rein? So, ja, also das ist ein bisschen schade. Aber so vom reinen Ding her, von der Atmosphäre her, kann ich dem Film gar nicht so viel vorwerfen. Ist halt eine Frage, ob man das an sich ranlässt oder nicht. Aber die Idee, die dahinter steckt, die fand ich eigentlich echt ganz cool.
Basiert ja auch auf Kurzfilm vom gleichen Regisseur.
Genau, Kurzfilm vom gleichen Regisseur. Und ja, ne, manche Ideen sind halt einfach für einen Kurzfilm ganz gut geeignet oder sehr gut geeignet und manche halt für einen Langfilm nicht ganz so gut. Und ja, irgendwo dazwischen liegt auch dieser Film.
Ich mag ja Freya Allen einfach sehr, sehr gerne.
Jo. Und hier Svenja Jung ist auch in einer kleinen Rolle mit dabei. Dann haben wir noch Lola, einen Science-Fiction-Film, eine, ja, wie soll man sagen, ein Found-Footage, schwarz-weiß Science-Fiction-Film über zwei Frauen, die in den 40ern eine Erfindung entwickeln, mit der sie in der Lage sind, Fernsehen und Radio aus der Zukunft zu empfangen. Und damit wollen sie jetzt auf die Geschichte einwirken. Wird überall ziemlich gut gefeiert, also auch gerade aufgrund des Ansatzes mit diesem Found-Footage-Appeal so. Und habe ich noch nicht gesehen, aber bin ich gespannt drauf. Und dann läuft nächste Woche noch ein anderer Horrorfilm an. Ich sag mal Horrorfilm. Mhm. Er heißt The Queen Mary. Mhm. Über eine Überfahrt der Queen Mary, die in zwei Zeitebenen aufgeteilt wird. Und jeweils das eine hat Einfluss auf das andere.
Ne? Ja, ich hatte mich ja, wir hatten irgendwann mal Mitte des Jahres, auf welche Filme wir uns noch freuen. Und ich hatte den.
Weil ich einfach, du klingst so begeistert.
Ja, jetzt. Ich liebe Filme, die auf Schiffen spielen. Und das ist so ein Horrorfilm auf dem Schiff, ist ja auch nicht so oft so. Und dann dachte ich, ja, cool. Und dann fange ich den Film an gestern. Und der fängt auch gut an. Also wir haben zwei Zeitebenen, du hast es schon gesagt. Einmal eine Überfahrt 1939 auf der Queen Mary und einen Handlungsstrang im Hier und Jetzt. Und innerhalb des Hier- und Jetzt-Handlungsstrangs gibt's dann auch noch mal einen Rückblick über, glaube ich, Tage. Also ganz kurz, das ist dann auch noch mal in Schwarz-Weiß. Also, ne?
Und oh, der Regisseur von Dracula Untold.
Ja, hat auch nicht bisher so nur das gemacht. Naja, und dann fängt der Film an, 1939, auf dieser Überfahrt. Und wir sehen, dass sich auf dieser Überfahrt ein sehr schlimmes Verbrechen ereignet hat. Wir sehen dieses Verbrechen auch und wir wissen, was die Folgen dieses Verbrechens sind. Und dann springen wir von der Entdeckung des Verbrechens Stunden zurück. Und auf der Ebene 1939 erfahren wir dann nach und nach, wie es dahin kommt zu dem Punkt, den wir Anfang des Films erfahren. Umschnitt, wir haben die Jetztzeit, wir haben ein Paar, das sieht man da auch, mit einem Kind. Und sie möchte auf der Queen Mary, die jetzt in einem Dock liegt und halt als Museumsschiff dient. Dort möchte sie so eine Art 3D-Führung mit, sie will auch noch ein Buch schreiben über die Geistergeschichten, die sich auf der Queen Mary ereignet haben, weil der Sohn irgendwie da auch mit drin hängt und so. Und dann soll das, glaube ich, darauf hinauslaufen, dass das Paar in der Gegenwart von den Ereignissen oder von den Geistern derjenigen heimgesucht wird, die damals 1939 ermordet wurden. Ich glaube, das ist der Ansatz. Aber
der Punkt ist, du glaubst.
Aber ich weiß es nicht sicher, obwohl ich diesen Film gestern vor nicht mal 12 Stunden geguckt habe.
Okay.
Denn ich habe das Gefühl, da fehlt ungefähr eine Dreiviertelstunde. Weil die Umschnitte teilweise so absurd sind, weil Figuren auftauchen und kommentarlos wieder verschwinden, weil diese Umschnitte in der Regel nie Sinn machen und weil dann so Dinge passieren. Du hast gerade auch so kritisch geguckt, als im Trailer diese Szene mit dem Handy auftauchte. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil es in diesem Gruselkosmos überhaupt nicht etabliert wird. Und es ist so schade, weil alles, was 1939 passiert, ist stilecht inszeniert und sieht gut aus. Und trotzdem, selbst innerhalb des Handlungsstrangs, selbst wenn sie nicht wechseln, selbst da verstehen wir, wieso sind die jetzt von da nach da gekommen? Warum gibt's denn diese Figur jetzt? Was passiert hier? Und ein Film, der dauert 2 fucking Stunden.
Das habe ich auch gesehen, da war ich auch ein bisschen irritiert.
2 Stunden. Und am Ende, das war so unbefriedigend.
Okay, lassen wir so stehen, unbefriedigend.
Ja, wirklich, weil man geht da verwirrter raus, als bevor man den Film überhaupt gesehen hat.
Okay, naja.
Ja, tut mir leid. Ich habe mich voll gefreut. Ich habe mich total gefreut. Und wie gesagt, die Szenen 1939 auf dem Schiff sind cool.
Ja. Ein Film, auf den ich mich auch sehr gefreut habe, man darf hoffentlich schon über den reden, oder? Der neue Miyazaki.
Es gab kein Embargo
oder sonstiges. Ein Film, auf den ich mich auch sehr gefreut habe, ist der neue Hayao Miyazaki-Film, Der Junge und der Reihe, heißt er hier auf Deutsch. Es geht um einen Jungen, der nach einem Bombenangriff oder Feuer, großen Feuer in Tokio, bei dem seine Mutter ums Leben gekommen ist, mit seinem Vater zusammen aufs Land zieht, um dort bei der Schwester der Mutter der Verstorbenen zu leben, die jetzt halt auch seine neue Frau werden soll, beziehungsweise die neue Mutter des jungen Mahito. Und naja, sie ziehen halt aufs Land, da sind so ein paar kauzige Omas noch mit am Start. Und der Vater leitet halt die Fabrik und er möchte eigentlich nicht in die Schule gehen und findet auch einen Weg, nicht in diese Schule zu gehen. Aber gleichzeitig taucht dann plötzlich dieser Reiher auf und macht ihm irgendwie das Leben so ein bisschen schwer. Und führt ihn dann aber auch in, ja, eine Parallelwelt.
Er sagt halt, dass seine Mutter noch lebt.
Genau, in der seine Mutter noch leben soll. Und das führt halt den Jungen eben in das, was wir von Miyazaki schon echt wirklich sehr, sehr häufig gesehen haben. Und es ist der inzwischen sechste Film, der inzwischen sechste, letzte Film, den er machen möchte. Das hat er nämlich schon seit Prinzessin Mononoke, glaube ich, gesagt, dass der nächste Film oder dass es sein letzter Film ist und er gar nicht weiß, was er noch oder ob überhaupt noch ein Film von ihm kommt. Ich muss sagen, dieser Film ist wirklich so ein Greatest Hits Album von Miyazaki. Ich muss aber auch sagen, es ist deutlich abstrakter für mich gewesen als so vieles, was er vorher gemacht hat. Und einer der Filme, vergleichbar zum Beispiel mit Das wandelnde Schloss, den ich weniger an mich ranlassen konnte. Ich habe den Film jetzt zweimal gesehen.
Hast du ihn nochmal geguckt?
Ja. Das Gute war, ich habe den beim zweiten Mal auf Deutsch gesehen, sodass ich mich nicht auf die Untertitel konzentrieren musste. Das fand ich nämlich ein bisschen schade beim ersten Mal, weil der macht natürlich wieder die tollen Welten auf. Das sieht alles spitze aus. Es gibt surreale Momente, wo ein riesengroßer Fisch zerlegt wird, was in einem Disney-Film undenkbar wäre und hier auch fast wie ein Horrorfilm wirkt. Also der Film hat teilweise so echt groteske und surreale Momente, die du halt, wo du halt dich fragst, ist das wirklich noch für Kinder? Ja, oder soll das halt wirklich auch für Kinder sein?
Ich weiß noch, wie du da im Kino so dich zu mir rübergelehnt hast, so, ah ja, da geht die FSK 6 hin.
Ja, aber ich muss sagen, auch beim zweiten Mal, er ist nicht so, ich habe ihn besser verstanden.
Ja.
Ich hab hier und da auch so ein bisschen emotionaler Zugang gefunden zu manchen Momenten. Es gibt einen schönen Moment, wo er sich so ein Buch anguckt, der kleine Junge, der Junge. Und ich habe auch danach nochmal mitbekommen, okay, das ist deutlich biografischer, weil das ist halt, dieser Brand in Tokio am Anfang des Films fußt halt auf einer wirklich wahren Geschichte von Miyazaki selbst. Also es ist halt einfach autobiografisch erzählt. Und trotzdem, ich bin am Ende nicht so ganz schlau, was er mir eigentlich sagen möchte.
Das Ding ist, der gesamte Anfang, sagen wir mal bis zu dem Punkt, wo er dann dieses Alice im Wunderland-Ding hat und da in diese Welt fällt, ist sehr langsam, aber schön atmosphärisch. Man bekommt so mit, okay, es gibt ein Mysterium, das dreht sich um diesen Turm. Und man hat so diese typischen verschrobenen, aber irgendwie sympathischen Figuren.
Ja, ja.
So diese ganzen Haushälterinnen sind klasse.
Die sind super.
Auch wie sie sich da immer streiten um die Zigaretten und alles. Das ist einfach cool. Er hat fantastische Slapstick-Momente. Ich liebe diesen verdammten Reiher, wie er versucht, dadurch so durchzuquetschen und alles. Und du wirst aber trotzdem schon so ein bisschen drauf gepolt, okay, alles, was hier passiert, ist, hat vielleicht noch eine andere Ebene. Und dann kommst du halt in diese Parallelwelt und es fängt an, dass du eigentlich ganz gut mitbekommst, okay, diese Figur hat jetzt die gleichen Klamotten wie die andere. Das heißt, anscheinend hat man hier irgendwie auch noch so eine Art Zeitverschiebung oder sonstiges, ne? Und man kriegt das alles mit. Und dann im letzten Drittel kommst du halt gar nicht mehr hinterher und hast überhaupt keine Ahnung. Ja. Okay, jetzt hast du halt auch noch, der Stein macht jetzt Universen. Alles klar, dann macht er das jetzt halt einfach.
Und das meine ich. Da waren so ein paar Sachen dabei. Da hat mir Miyazaki früher so eine Welt wie bei Chihiro, wie sie da funktioniert, oder Nausicaa oder keine Ahnung. Das hat er besser, oder das war für mich greifbarer.
Ja.
Ja. Und hier, dann baut der alte Mann da sein Türmchen auf und ich denke mir halt, so what? Ja, also,
Das ist ein Ding, wo man, glaube ich, ganz, ganz viel reininterpretieren kann, muss teilweise auch. Die Frage ist, ob die Leute, die sich diesen Film anschauen, weil sie halt Chihiro toll finden, weil sie halt das wandelnde Schloss toll finden, ob das so für sie ist.
Ja, und das frage ich mich auch. Und ich bin schon jemand, The Wind Rises, ich habe den wirklich sehr gut an mich genommen, weil der halt auch, der schwierig, und es ist so gar kein Fantasy-Film so richtig. Ja.
Den auch ganz schön langweilig.
Siehste? Aber den konnte ich wirklich gut an mich ranlassen. Und bei dem war ich wirklich verwundert. Ja, ich würde sagen, das ist, um es mal auf den Punkt zu bringen, das ist für mich der beste, schönste, weiß ich nicht, sinnvollste Film den ich wieder nicht verstanden habe.
Er ist faszinierend.
Ja.
Das ist das, deswegen, ich hatte irgendwann im Kino, habe ich einfach aufgehört zu fragen, warum passiert das hier? Und dann prasselt das so ein bisschen auf dich ein und dann denkst du, ja, okay, dann sind jetzt die Wellensittiche halt die Bösen und wollen alle umbringen. Cool.
Ja. Ey, also ich werde mir den nochmal angucken.
Ich auch.
Ich werde mir den nochmal angucken, weil ich will einfach nicht begreifen, dass dieser Film, der eigentlich echt so voller Ideen und toller Bilder und Themen steckt und eigentlich all das macht, was ich an diesem Mann ja auch so mag und schätze, dass der nicht so bei mir aufgeht. Er geht halt einfach nicht so auf. Das ist so wie Iron Claw ungefähr. Mhm. Ja. Aber manchmal ist es halt einfach vielleicht das Ding. So, wir müssen jetzt noch mal ein bisschen auf die Tube drücken. Es tut mir sehr, sehr leid. Es tut mir sehr leid, aber es ist Feierabend. Es ist kurz vor knapp. Es kommt noch Pack der Wölfe als Wiederaufführung. Mhm. Ich glaube, den gucke ich mir noch mal im Kino an. Ich habe den damals auf dem Fantasy Filmfest gesehen, aber
ich habe den nur damals irgendwann mal auf RTL 2 nebenbei geguckt und war aber begeistert.
Ja, die Bestie von Gévaudan muss zur Strecke gebracht werden und das sollen ein Forscher vom Hof des Königs und sein, was ist er?
Gehilfe? Weiß es nicht mehr.
Ja.
Ist ewig her.
Ja, ja, ich weiß, aber er kommt, glaube ich, aus einer bestimmten, er hat eine bestimmte Abstammung, ich raff's nicht mehr, egal. Auf jeden Fall sollen sie halt diese Bestie finden und das macht sehr viel Spaß. Ist eine Mischung aus Kung-Fu, Kostümfilm, Monsterfilm, bisschen Existenzialismus und Französische Revolution, alles mit drin. Hm. Ja, Fantasy. Hast du den mal gesehen?
Nein, aber ich freue mich, dass ich das dann jetzt auf der Leinwand mache.
Ja, also ist wirklich cool. Kommt am 2.1.
schon sehr lange auf der Uhr.
Der Junge der Reihe kommt am 4.1. Dann kommt noch der neue Film von Taika Waititi am 4.1. Next Goal Wins. Über die, was ist die, samoanische Fußballmannschaft, die damals gegen Australien 31-0 verloren hat.
Ist ja die schlechteste Fußballmannschaft der Welt quasi. Es ist die Geschichte von einem Trainer, der von seinem, also einem US-Trainer, der aus seinem Job entlassen wird und hat er die Möglichkeit, entweder du bist arbeitslos oder du trainierst eben diese Mannschaft. Und dann hat man auf der einen Seite so eine klassische Fish-out-of-water-Geschichte, weil er raus ist aus seinem Kulturkreis und sich da an die Gepflogenheiten und so weiter gewöhnen muss und so nebenbei mit seinen eigenen Dämonen, Stichwort Alkohol, so ein bisschen versucht, da klarzukommen. Und auf der anderen Seite aber diese Erfolgsgeschichte eben, die nicht so typisch verläuft, wie man es jetzt denkt. Also sie werden jetzt am Ende nicht Weltmeister, aber trotzdem insgesamt so dieses typische,
ja, Cool Runnings
auf Fußball gemünzt. Charmant, nett, aber nicht der stärkste Taika heute.
Ja, also ein bisschen Ted Lasso à la Taika.
What you see is what you get.
Okay. Dann haben wir noch Priscilla, der neue Film von Sofia Coppola über Priscilla Presley. Wie sie Elvis kennenlernt in Deutschland, wie sie von ihm rumgeschmuggelt wird, damit auch ja nicht bekannt wird, dass sie noch so jung ist. Und wie sie dann halt mit ihm zusammen nach, also beziehungsweise auf seinen Wunsch hin nach Graceland zieht und dort ihre Zeit verbringt, bis Elvis halt immer noch berühmter und bekannter wird und so weiter und so fort. Und ja, ey, es gibt's, ich find's schön, aber es ist halt auch dann eben typisch, du siehst diesen Film und nach diesem Film sagst du, ja, es war ein Sofia Coppola-Film. Mhm. Es geht über den goldenen Vogel, über den Vogel im goldenen Käfig, die Prinzessin zwischen Luxus und Langeweile, die sich abnabeln muss. Das haben wir von ihr jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Und ich fand es wirklich spannend, wie Jake Elordi hier den Elvis verkörpert, weil er halt einfach viel zu groß ist, meiner Ansicht nach. Und das vollkommene Gegenteil von Austin Butler in Elvis so. Und ich muss aber sagen, am Ende des Films habe ich mehr über ihn nachgedacht und über seine Darstellung von Elvis als über eben Priscilla. Und das weiß ich nicht, ob das irgendwie so das Ding ist von diesem Film.
Ja, gerade weil man halt mit Elvis ja auch nur mal das Biopic auf Steroiden erst hatte.
Ja, ja, aber das meine ich halt. Also ich muss am Ende sagen, Priscilla war jetzt nicht die spannendste Figur für mich. Ja, es war eher spannend zu sehen, wie sie sich in diesem Umfeld da bewegt und wie dieses Umfeld aufgebaut ist. Aber ich habe mich dann auch gefragt, warum hat Priscilla, wenn es alles aus ihrer Perspektive ist, und ich verstehe ja, dass der Film aus ihrer Perspektive ist, warum wird nicht auch nochmal gezeigt, wie Priscilla zum Beispiel mitbekommt, wie der Musiker Elvis war, der Künstler Elvis war. Ja, wir kriegen hier den Egomanen zum anderen zu sehen und das Muttersöhnchen so. Aber ja, es fühlt sich an wie so eine Abrechnung, die schon einen Teil weglässt. Und das so spät, verstehe ich halt nicht so ganz. Aber er ist trotzdem schick gemacht, gut ausgestattet. Der ist auch gut gespielt. So, ja, ich will es gar nicht kleinreden, aber auch wieder so ein Film, der nicht so mich ganz überzeugen konnte. Ja, aber da Das geht ja auch noch schlimmer. Oder beziehungsweise noch fragwürdiger oder noch merkwürdiger. Am 22.12. morgen startet auf Netflix der große Science-Fiction-Fantasy-Märchen-Zweiteiler Die Antwort von Zack Snyder auf Star Wars. Rebel Moon, Kind des Feuers. Pass auf, Freunde. Wir haben eine Matz. Ich hatte ganz kurzfristig zur Gamescom dieses Jahr die Möglichkeit erhalten, ein kurzes Interview mit Zack Snyder zu führen, der auf der Gamescom war. Matze war zum ersten Mal auf der Gamescom überhaupt in seinem Leben, um dieses Interview zu führen. Ich wurde von der Deutschen Bahn mal wieder im Stich gelassen, denn ich saß ja in der Deutschen Bahn fest, als ich eigentlich schon dieses Interview führen musste. Habe dann im Zug unter anderem mit der Agentur von Netflix und mit uns, mit meiner Kollegin Mel telefoniert, ob sie schnell dahin gehen kann, um dieses Interview zu führen. War nicht lang, war nur so 5 Minuten oder so. Auf der Bühne, beziehungsweise an der Stage da von Netflix und was weiß ich. Mel hat das gemacht. Aber wir waren halt, steckte halt auch mitten im wirklichen Trubel und Aufzeichnungsstress und so weiter. Es kam leider, wie es kommen muss, bei solchen, sag ich mal, spontanen, keine Ahnung, aus dem Nichts oder aus der völligen Chaos geplanten Situation. Kamera hat noch einen Defekt gehabt, Ton wurde nicht richtig mit aufgezeichnet. Wir haben versucht, dieses Interview zu retten, was zu retten ist. Und ja, Freunde, wir wissen auch, es wirkt jetzt ein bisschen befremdlich, aber wir haben die Sachen, die er gesagt hat, nachsynchronisiert. Und auch Mel musste sich nachsynchronisieren, weil das, was sie gesagt hat, A, auf Englisch war und B, halt auch nicht mehr wirklich zu retten war. Davon zeigen wir euch einen kleinen Clip. Den guckt euch bitte einmal zuerst an, bevor wir dann einmal über Rebel Moon reden, weil das ist nämlich wirklich entscheidend, meiner Ansicht nach, was Zack Snyder in diesem kurzen Interviewausschnitt von sich gibt. Und wie gesagt, bitte, seht's uns nach. Es war ein langer Tag, es war ein chaotischer Tag. Es war Gamescom. Es sollte nicht so sein, wie es eigentlich sein sollte. Und dementsprechend ist das jetzt das Ergebnis, was wir versucht haben zu retten. Bitteschön.
Warum ist der Film in 2 Teile aufgeteilt und wird es vielleicht noch mehr geben?
Nun, der Grund für die Zweiteilung war, dass ich ein zu langes Drehbuch geschrieben habe und es nicht zu sehr kürzen wollte. Also haben wir einen Weg gefunden, es in 2 aufzuteilen und natürlich sind weitere Teile absolut möglich, also ja.
Apropos Kürzung, ich habe gehört, dass es irgendwann einen Director's Cut geben wird.
Oh ja.
Was werden die Fans dort zu sehen bekommen? Worauf dürfen sie gespannt sein?
Eine ganze Menge. Er ist ungefähr 1 Stunde länger, gewalttätiger und sexier.
Gibt es einen Grund, warum die Originalfassung nicht so gewalttätig ist? Sollte das auf einer Plattform wie Netflix nicht keine Rolle spielen?
Ich möchte, dass die ganze Familie den Film sehen kann und so viele Menschen wie möglich inspiriert werden.
Vielen Dank für das Interview.
War mir ein Vergnügen.
Ja, hey, wie gesagt, es wirkt ein bisschen befremdlich, aber das war das, was er gesagt hat zu uns, weil das war ein Punkt, der mich wirklich interessiert hat. Warum einen Director's Cut oder eine Extended-Fassung, eine R-Rated-Fassung, ja noch nicht jetzt rausbringen, sondern erst irgendwann und stattdessen eine Fassung rausbringen. Und ich muss es einfach sagen, ich will den Film gar nicht bashen, wie er jetzt schon teilweise echt gebasht worden ist. Aber der Film fühlt sich unvollständig an.
Also ich habe einen
und zwar ganz knallhart.
Ich habe einen interessanten Tweet von Joe Russo, was glaube ich, gelesen, der zum einen halt gesagt hat, ist natürlich immer schade, wenn so ein Film so gebasht wird. Ich glaube 9% bei Rotten Tomatoes oder Metacritic, eins von beiden. Aber er hat vor allen Dingen die Vermutung geäußert, dass Netflix durch die Veröffentlichungsstrategie wieder so einen Snyder-Cut-Hype rekreieren möchte. Und ich finde, das ist
dumm.
Von Netflix. Ich finde aber seinen Gedanken, dass die das versuchen, was natürlich völliger Quatsch ist, ich wäre da vorher nicht drauf gekommen, aber so gesehen stimmt das ja. Wenn man jetzt wieder versucht, oh ja, und jetzt kommt noch der Snyder Cut. Vielleicht will Netflix das wirklich heraufbeschwören. Ich finde, es ist wirklich dumm.
Es klingt logisch, zumindest in dem Sinne. Da kommt aber dann so ein bisschen das Problem an. Ich habe erst gestern von dem Director's Cut gehört. Ich wusste das zum Beispiel, hätte ich das gewusst, als ich in Köln war, hätte ich ihn das auch gefragt. Weil es ist ja einfach so seltsam, vor allen Dingen die Aussagen, die wir auch eben gerade gehört haben, es widerspricht sich ja auch irgendwie so ein bisschen. Ja, und so wie ich den Film haben wollte, dann wird er noch brutaler und noch alles und dann, aber Kinder sollen den auch gucken können.
Und deswegen, mir fällt es schwer, eine Beurteilung für diesen ersten Film jetzt abzugeben oder überhaupt eine Beurteilung zu fällen, weil die Gewalt wurde rausgeschnitten, das merkst du an allen Ecken und Enden, aber halt, das wirkt sich halt auch auf die Action allgemein aus, weil ich habe selten einen Snyder-Film gesehen, in dem die Action so eng gewirkt hat und so dicht dran war und irgendwie so gar nichts von der Wucht gehabt hat, die ein Snyder-Kampf mal irgendwann hatte. Erinnert euch bitte an Man of Steel oder an den Kampf von Batman, als er Martha Kent befreit in Batman wie Superman.
Watchmen, der Prison Brawl.
Ja, der Prison Brawl in Watchmen. Ja, ich will ja gar nicht so hochgreifen. Ich will ja low irgendwie ansetzen, ja. Aber der Batman-Fight ist für mich einer der geilsten Fights, den der Snyder irgendwie jemals gemacht hat, so. Und hier, zack, 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 von Hintergrundtapete zu Hintergrundtapete, so, wo am Anfang noch eine schöne, halbwegs glaubhafte Welt war, kommt plötzlich ein Greenscreen nach dem anderen so. Die Figuren werden im Schnelldurchlauf abgehackt. Jede Szene, wo sie mal ansatzweise ein bisschen Profil entwickeln wird, können, bam, schnell weg. Wir müssen zum nächsten Plotpoint.
Das könnte aber auch, ich würde spontan vermuten, ich habe jetzt den Film nicht gesehen, der hat eine Kollegin gecovert, aber das wird auch im Snyder Cut nicht besser. Denn ich hatte ihn dann auch dazu gefragt, was dann so einen guten Team-Up-Film ausmacht. Dann hat er erklärt, also für ihn sind das dann, er hat die dann diese Leute so aufgebaut, dass er sich das Team als ganzheitliche Figur vorgestellt hat. Und dann hat er sich einen Aspekt rausgenommen und das war eine Figur. Oh. Er hat sich noch einen Aspekt rausgenommen und das war eine Figur.
Und das merkt man auch an einer Szene relativ am Ende, wenn da alle nochmal aufgereiht sind und zu jedem ein Satz gesagt wird. Und das hat wirklich was von, das ist dein, nur das, dass sich alle nochmal da draußen erinnern. Das war die letzten 2 Stunden deine Aufgabe. Das warst du die letzten 2 Stunden.
Und du hast schöne Sixpacks.
Und das kannst du aber nicht, wie gesagt, 20 Minuten vor Schluss machen. Das musst du, und auch noch eleganter hoffentlich, am Anfang machen. Und das ist ja das Problem. Die Figuren sind ja alle komplett egal. Das sind ja nur
Platzhalter.
Ja, ich hätte fast gesagt Schachfiguren.
Ja.
Um irgendwie was zu erzählen. Und gleichzeitig ist alles andere im Film. Man weiß ganz genau, ach, Zack Snyder fand die Szene in Avatar gut. Zack Snyder fand dieses Wesen aus Harry Potter gut. Zack Snyder fand natürlich ganz viel aus Star Wars gut. Zack Snyder fand diesen Hintergrund in Dune gut. Da ist nichts Eigenes.
Ja, das ist echt schon krass. Also du kannst wirklich die einzelnen Beats, die Figuren, die Landschaften, die Gegenstände, kannst du wirklich nach allem möglichen. 7 Samurai, Dune hier, da ist dann der Hakon-Baron, wird dann auch nochmal gecovert mit seinen Schläuchen und was weiß ich so. Und du denkst dir so, ja, okay, kann man machen. Wir haben hier gerade Pack der Wölfe gehabt. Ein Film, der halt auch zigtausend Zutaten und Vorbilder irgendwie zusammenschmeißt, aber sein eigenes Süppchen daraus kocht. Hier bei Snyder habe ich noch keinen Geschmack irgendwie erarbeiten können. Und was ich mich halt gefragt habe, Star Wars, wenn mein großes Vorbild Star Wars ist, warum nehme ich eine Welt oder warum kreiere ich eine Welt, die so blank, so austauschbar ist, so random? Da ist, wenn ich was mit Star Wars vergleiche, da ist keine Rüstung, die auch nur ansatzweise an ein Stormtrooper-Outfit ankommt. Da ist kein Raumschiff, was irgendwie den Charakter des Millennium-Falken hat. Nicht mal von einem Sternzerstörer. Du hast ein großes Schiff, das ist einfach nur eine lange Metallzigarre.
Da wird ja auch nichts draus gemacht.
Und es wird nichts draus gemacht. Also Snyder hat so dieses Abgenutzte von Star Wars, dieses Glaubhafte, dieses Greifbare. Alle haben irgendwie eigene, die Stormtrooper haben eigene Waffen, ja. Die haben ihre eigenen Ausrüstung, einfach die haben ihren
Charakter.
Ja, Charakter, genau. Nichts hat wirklich einen Charakter. Und das habe ich nicht verstanden, wenn es doch wirklich seine Version von Star Wars sein soll.
Und er da ja auch wirklich Bock drauf hatte. Und wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, hat er da auch sehr, sehr lange dann gearbeitet.
10 Jahre Entwicklung. Und du siehst es nicht.
Aber vielleicht so, also ich muss sagen, ich sehe das alles genauso wie du. Du hast ihn ja nicht gesehen. Ich muss sagen, ich war dadurch, dass er so schnell ist und überhaupt nichts erzählt und dass da so viel fehlt, dadurch hat er mich überraschend wenig genervt, ja, immerhin, weil der gut durchgeht. Aber natürlich als nicht vollständiger Film.
Ja. Wenn du das Positivste, was du über ein Medium, über ein Werk sagen kannst, es hat mich nicht genervt.
Ja, es hat mich nicht so genervt, wie ich es erwartet habe.
Dann,
weil ich bin halt in den Film rein und hab gesagt, oh, hoffentlich ist die Kopie kaputt, weil dann kann ich gehen, und hab trotzdem Einsatz gezeigt und bin zum Kino gefahren.
Stolz.
Und dann war ich doch überraschend selten gelangweilt, aber das liegt auch in erster Linie daran, dass da nichts zum Langweilen ist.
Ja.
Weil da passiert ja nichts, da ist ja eins nach dem anderen. Und
man ist so ein bisschen fassungslos, wenn man sich fragt, hä, was ist denn jetzt?
Ja.
Warum sind wir denn schon hier? Ja. Und was war denn eben noch damit? Und was ist denn mit denen?
Ich habe so ein bisschen Bock drauf, weil es klingt halt so nach einem Trainwreck.
Ey, aber nein, ich weiß noch nicht mal, ob das ein Trainwreck ist. Weil das Ding ist, wir können es auch erst final entscheiden, wenn der zweite Teil da war und wenn wir jetzt wissen, was dieser Director's Cut ist. Ich frag mich ja auch, Meint er, Rebel Moon Part 1 kriegt eine Stunde mehr? Oder der Gesamtfilm von beiden Teilen, ob der eine Stunde mehr kriegt? Aber ich habe Interesse an der gewaltvolleren und halt eben an der actiontechnisch wahrscheinlich einfach auch richtigen Version.
Aber dann, warum bringen sie denn, jetzt kommen wir wieder, das haben wir gerade schon, aber warum bringen sie denn dann eine falsche Version
raus? Ich
weiß es nicht. Das macht überhaupt keinen
Sinn. Ich weiß es nicht. Und deswegen, also wir werden nochmal über diesen Film wahrscheinlich im nächsten Jahr reden. Aber ja, jetzt vorab kann ich einfach nicht mehr sagen, als ist zu unvollständig, als ich da irgendwas zu sagen könnte. Und ich möchte den Film gar nicht so sehr bashen, wie andere Leute, die den schon richtig abgeschrieben haben, so, ja. Mhm. Aber ich muss sagen, noch finde ich ihn nicht katastrophal. Noch finde ich ihn einfach unvollständig.
Jo.
Okay. Ja. Gut, aber vollständig ist jetzt diese Sendung. Wir müssen jetzt zum Ende kommen. vielen Dank. Ich kann noch einmal kurz schnell vorlesen, was ich an Mediathekentipps rausgesucht habe. Ist auch nicht mehr so viel. Picknick am Valentinstag bei Arte, der Schneeleopard bei Arte. Die Abenteuer von Tim und Struppi gibt's noch bis 24.12. auf ZDF oder im ZDF. Lola Rent gibt's noch bis zum 15.01. in der Mediathek. Und nur noch bis morgen läuft in der Dreisat. Mediathek Feinde Hostiles.
Sollte man nutzen.
Ein Western mit Christian Bale und Rosamund Pike, den ich auch wirklich sehr empfehlen kann. Ja. Schneeleopard habe ich auch Bock drauf. Den habe ich kenne ich nämlich noch nicht. So, dann bleibt uns nicht viel anderes. Danke. Danke.
Danke.
Für diese etwas schnelle Runde. Danke euch da draußen für das schöne Jahr. Wir wünschen euch natürlich frohe Weihnachten, viele Geschenke, gutes Essen, viel Harmonie. Mhm. Und Freunde, einfach ein bisschen entspannen. Ne? Nicht so viel empören, nicht so viel Empörung an sich ranlassen. Einfach mal irgendwie auch fünfe gerade sein lassen.
Ja, Rebel Moon einfach nicht gucken.
Oder das. auf die ungeschnittene Fassung warten. Ja. Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuschauen über das gesamte Jahr hinweg und für die Unterstützung. Und wir wünschen euch alles Gute. Wir sehen uns ja jetzt noch ein paar Mal, aber halt eben nicht mehr so live wie hier donnerstags. Macht's gut. Frohe Weihnachten. Tschüss. Tschüss.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.